Mike, wie nah an der aktuellen Jugendkultur fühlst du dich persönlich? Also wie nah würdest du schätzen, bist du am Zahn der Zeit, was das angeht?
Ich rede mir immer ein, dass ich sehr nah dran bin.
Ja.
Und jedes Mal werde ich eines Besseren belehrt.
Ja, okay, finde ich gut. Für mich ist immer so persönlich, also das finde ich ist so ein Trait, den ihr Mainfloor-DJs immer habt, dass ihr so Songs und so Künstler habt, wo ihr schon die junge Zielgruppe mit an, also ein bisschen, ne, wo ihr wisst, das kommt bei den Jüngeren an, weil der andere Mike zeigt mir immer irgendwelche neuen Künstler und ich denke so, ey, noch nie gehört, Alter. Mhm. Und so, ja, okay. Aber wo ich mich dann doch sehr bestätigt gefühlt habe, dass ich doch relativ jung geblieben bin in meiner aktuellen Verfassung als 32-Jähriger. Ich war auf dem KIZ-Konzert. Ich war auch bei KIZ in Köln. Jetzt nicht KIZ selber, weil KIZ ist eigentlich eine relativ, ja, die haben schon eine sehr breite Fangroup oder Fanbase mit einem sehr breiten Generationsspektrum. Also ich finde, das war schon sehr bezeichnend. Der ausschlaggebende Punkt an diesem Abend war aber tatsächlich, dass der Support-Act für KIZ Ikimel ist. Kennst du Ikimel?
Nee.
Siehst du, okay, also, guck nee. Mal, das ist ja schon mal gut. Ikimel, deutsche Rapperin. Rapperin, wie man so schön sagt, wenn man älter ist. War Support-Act für KIZ. Ich weiß, dass unser lieber Alex im Team ein Riesenfan von ihr ist. Grüße gehen raus an Alex. Wir haben das mal im Bus von einer Party zurück, glaube ich, mal gehört. Und darauf kam nur die Antwort so, das ist ja wie Sixten, nur jünger. Und okay. Sixten sagte ja bestimmt.
Ja, klar, was, Sixten, ne? Kenne ich ja. Klar.
So, und es ist halt Deutsch-Rap in einer Art, wie sie halt, also in einer eigenen Art. Jetzt nicht dieser typische Gangster-Rap. Es ist halt sehr feminin, sage ich jetzt einfach mal. Aber sie ist auch sehr upfront mit ihrer Sexualität, nenne ich es einfach mal. Und jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht ist das zu obszön oder zu direkt oder zu krass oder sowas. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war selten bei einem Support-Act so gut unterhalten wie bei ihr. Also die Songs sind halt wirklich absolut provokativ. Sie selber ist absolut provokativ und spielt mit ihrem Sexappeal und keine Ahnung. Aber ich habe selten so viel gelacht und hatte so viel Spaß mit einem Support-Act vor dem Konzert. Und das hat mich glücklich gestimmt, dass ich dann doch noch irgendwie einen Weg, einen Bezug dazu. Vielleicht ist sie auch so ertragbar für unsere Altersklasse, aber ich war erstmal happy und kann sagen, ja, schön, kann ich enjoyen, das Ganze.
Finde ich immer cool, wenn es, also es ist immer so zweischneidig, ne? Oft hat man ja auch Support-Bands oder Support-Artists irgendwie, auch jüngere Sachen, ja, die dann halt auch einfach nicht gut sind oder für einen nicht funktionieren, klar, wo man dann denkt so, hä? Aber manchmal sind es dann halt auch Sachen, das war, glaube ich, mein allererstes Konzert nach Corona, Casper in Hannover im Kapitol. Mhm. Und da war Paula Hartmann, glaube ich, Support. Mhm. Und die fand ich damals echt gut. Und ich glaube, da war sie schon, konnte man sie kennen, aber mittlerweile ist sie halt schon riesig, eine Nummer, so, ne?
Ja.
Und das war definitiv auch so ein Erlebnis, wo ich dachte, crazy. Weiß ich nicht, ob ich jetzt auf anderem Wege da so Zugang zu gefunden hätte. Und war dann auch gehuckt irgendwie. Also fand ich gut.
Ja. Also hier der Appell an unsere jetzt älteren Zuhörer, oder Zuschauer und Zuhörer, ist jetzt nicht so nett. Aber ihr wisst, wen ich meine. Seid einfach offen. Seid einfach offen für solche Support-Acts. Wer weiß, was aus denen werden kann. Und also Ikimel ist auch schon ein Name, aber die, ich glaube, die wird jetzt auch noch mal ein paar Sätze machen. Ich weiß, dass das nächste Konzert, ihre eigene Tour, wo sie zum Beispiel auch in Dortmund im FZW auftritt, komplett ausverkauft ist.
Crazy.
Also ist schon sehr, sehr cool. Und damit herzlich willkommen zu Folge 99 von Kerngeschäft am Morko.de Podcast.
Eurem Lieblings-Metal-Podcast, Leute.
Eurem Lieblings-Metal-Podcast. Schwingt die Haare, meine Lieben. Hier gibt's nur Geballer.
Und KIZ.
Und KIZ. Wir müssen wieder, wir kommen so wieder in so einen Flow jetzt rein, ne, Mike? Wir müssen jetzt wieder, also alle zwei Wochen uns jetzt wieder hinsetzen und machen und tun. Wir haben letzte Folge schon gut vorgelegt, finde ich. Und da bleiben wir jetzt dabei und das Momentum, das nehmen wir jetzt quasi mit.
Ja.
Wir haben heute ein cooles Thema tatsächlich, was ich eigentlich ganz cool finde, dass wir es machen, für euch rausgesucht. Das geht um, ja, re-releasede, re-recordete, remastered, remixte Deluxe-Editionen, keine Ahnung, von Alben, die bereits normal erschienen sind. Da werden wir nachher mal ein bisschen gucken, was es da so gibt, was es für gute, für schlechte Beispiele gibt. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen den ganzen Arten dieser Editionen? Und ja, auch macht das super. Also was bringt uns das als Musikhörer und Musikfans? Vorab haben wir aber natürlich wieder ein paar Songs und auch ein Album für euch mitgebracht in den neuen Releases. Mike, ich lasse dir gerne den Vortritt, weil das, was wir ganz oben stehen haben, hast du als erstes da reingehackt in unser Dokument. Magst du mal so ein Intro dazu machen? Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, also es ist eigentlich, ich finde es interessant, dass du da dass du so abtust, als wenn das halt, ja, ist halt irgendwie ein Album. Aber ich finde das ja schon, also wenn wir da jetzt nicht drüber sprechen würden, dann würden die Leute uns mindestens aufs Dach steigen.
Ja, okay,
vielleicht fair. Sogar die Scheiben einschlagen.
Vielleicht war das jetzt schon ein Hint darauf, wie mein persönliches Resümee dazu ist. Aber okay. Erzähl du erst mal. Ich finde, das ist, mach das mal.
Ja, also es geht um eine der vielleicht aktuell größten, vielleicht sogar zumindest zu den wichtigsten Metalcore-Bands, die es aktuell gibt,
gehört. Ach, jetzt super spannend, glaube ich.
Architects, ne? So, ja, soll es sein. Also, ja. Ne, ja, also neue Platte von Architects ist jetzt draußen, wenn ihr diese Folge hört, halt auch schon ein paar Tage draußen. Mhm. Die kam ja am 28. Februar, glaube ich, raus.
Letzte Woche von uns aus gesehen, ja.
Genau. Und The Sky, The Earth and All Between haben sie ja jetzt dann doch, wenn man Seeing Red als Single, die ja zum Album gehört, die ja schon 2023 rauskam, wie wir aus der letzten Folge bei Day to Remember mitgenommen haben. Das ist jetzt halt, das machen Bands jetzt so, die droppen irgendwann mal eine Single und vielleicht 3 Jahre später oder so kommt dann halt auch noch das passende Album dazu raus.
Absolut,
oder
ja.
Dann kommt ein Album raus und sie packen den Song noch mit drauf, weil, ja. Ne?
Ist ja da.
Ist ja da. Aber ich sag mal, als dann der Albumzyklus wirklich losgetreten wurde, ich glaube, das war ja mit Whiplash, letztendlich ja mit der ersten dann offiziellen Single zu dieser dann Albumkampagne. Davor war es ja dann Curse noch.
Ja.
Genau. Dann hat es ja wirklich dann Fahrt aufgenommen. Black Hole, Braindead und Everything Ends war ja dann, glaube ich, der Focus-Track. So.
Oder war, ich weiß gar nicht, ob Braindead und Everything Ends irgendwie da, die beiden irgendwie da, entweder sind das, ist es der eine oder der andere, der zuerst kam. Ich kann es gerade nicht.
Ich glaube, ja, Braindead kam, glaube ich, zuletzt. Das war ja sogar das House of Protection-Feature gewesen.
Genau.
Und so viel zum Kontext, bla 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 bla. Ich muss sagen, ich habe ja mit dem vorherige Album, das war das, was wir nicht so gut fanden, ne?
Boah, wir haben einige Alben zuvor von denen. Wir haben auf jeden Fall die letzten beiden von denen zerrissen. Das mit dem tollen Astronauten oben drauf. Ich weiß, wir haben wieder den Namen nicht vorliegen, die wir guten Journalisten.
For Those That Wish to Exist.
Dankeschön. Und das danach mit Tiergas unter anderem drauf.
Ah, jo, genau. The Classic Symptoms of a Broken Spirit. Guck mal, das hätte ich jetzt fast noch unterschlagen.
Ich sag mal so, beide eher schwierig erkannt.
Also ja, also For Those That Wish to Exist waren wir auf jeden Fall mit Tilo damals alle nicht ganz so gehuckt. Danach fand ich es tatsächlich dann schon wieder besser. Ich finde auch, ich muss zugeben, For Those That Wish to Exist in Retrospektive doch besser, ne? Also ich finde es mittlerweile besser, als ich es damals irgendwie empfunden habe. Jetzt kommt halt die neue Platte raus und so sehr ich mich bemüht habe.
Die ist schon draußen.
Oder ist jetzt draußen, so. Und meine Güte, du bist aber heute zickig.
Ja, hör mal, also müssen schon ein bisschen korrekt bleiben bei allen.
Und ich dachte, ich hätte einen anstrengenden Tag hinter mir.
Ach so, ja, komm.
Für mich ist auch die 6. Stunde, mein Freund.
Ja, okay.
Also, so sehr ich mich bemüht habe, diese Band irgendwie doof zu finden, weil ich weiß auch nicht so recht, irgendwie ging es mir dann wieder sehr schnell damit, dass sich alles überschlagen hat und so groß wurde und plötzlich waren sie auf allen Covern von gefühlt jedem Magazin, Metal Hammer, Visions und Co. irgendwie. Also sie waren all around. Ich will gar nicht wissen, was das Marketingbudget da irgendwie hergegeben hat für all das. aber ich muss sagen, ich finde es echt gut. Also ich finde die Platte wirklich das ist so ein Album, du hast mit jeder Single das Gefühl gehabt, okay, boah, das könnte wirklich ein gutes Ding werden. Und das war dann auch mal wieder so ein Album, wo ich das Gefühl hatte, okay, da kann man sich durchaus auch wirklich drauf freuen. Also ich habe jetzt länger bei mir selber beobachtet, dass es, ja, weiß ich auch nicht, ob das vielleicht jetzt mit meiner oder so als Musikkritiker oder so Stumpfmann bei dem Ganzen, was man so betrachtet. Und ich meine, wir hören uns halt alle zwei Wochen echt super viel, bewusst super viel neue Musik an. Da geht man so ein bisschen unter, finde ich. Also es ist so dass, wenn du es halt machen musst oder machen willst, ist echt ein Unterschied. Aber hier war dann wirklich so, boah, geil, mal gucken, wie das wird. Und es hat mich nicht enttäuscht, weil es nämlich echt einige Facetten hat, die die gut gelungen sind. Es führt einen immer mal wieder auf eine falsche Fährte. Man glaubt, ah, jetzt wird's poppig, jetzt wird's richtig cheesy. Und dann treten sie dir aber richtig fett in den Arsch. Und das fand ich cool, gerade beim Opener, Allergy, glaube ich. Für mich eigentlich der perfekte Opening-Song auch für live. Da bin ich sehr drauf gespannt, wie das Linkin Park-Publikum das empfinden wird, wenn sie dann jetzt auf den Deutschland-Shows mit dabei sind. Ja. Weil ich gehe davon aus, dass jetzt nicht alle Linkin Park-Fans gerade irgendwie Architects, wie sagt man?
Connoisseure?
Connoisseure. Nee, es ist zumindest irgendwie grob, was mit denen anfangen können. Viele, aber nicht alle.
Ja.
Und wenn sie dann mit so einem Song halt so poppig anfangen und dann halt voll ins Fressbrett treten, das könnte halt echt interessant werden. Aber gerade auch die beiden Feature, House of Protection und vor allen Dingen Amira Alfaqi, die ich schon wirklich seit einiger Zeit verfolge und richtig, richtig gut finde, haben mir echt gut gefallen in dem ganzen Mix. Da werden wir nachher nochmal drauf kommen, beim Thema Rock am Ring. Und so der Gesamteindruck nach, ich glaube, 2,5 Mal hören ist mal wieder echt ein sehr gutes Metalcore-Album geworden.
Doch. Ja. Das ist eine, ich finde, sehr ausgiebige, aber auch gerechtfertigte Analyse von dir.
Danke.
ich bin da jetzt auch 2-3 Mal durch das Album. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat damals Seeing Red so ein bisschen abgeturnt, so auch wirklich so auf einem Modus, ich so, komm Leute, jetzt biedert euch bitte nicht an, jetzt fangt ihr nicht an irgendwie, wir sind jetzt wieder hart, wir machen jetzt wieder harte Musik, da sind wir wieder, ja, ihr wollt uns auch hart hören, hier, habt da einen harten Song von uns.
Und einen Kinderchor haben wir auch noch.
Ja, und Kinder haben auch noch dran, Kinderchor, ja, komm. Oh Gott. Nein, aber ich habe so gedacht, so, boah, Leute, habt ihr das nötig, euch so anzubiedern? Und auch Curls fand ich so, weiß ich nicht. Also ich war auch mit den Singles, die kamen, immer hatte ich irgendwas zu nitpicken an dem Ganzen. Bei Whiplash war es mir irgendwie die Inszenierung. Also klar, die Videos gerade von den offiziellen Singles machen wirklich was her. Whiplash, Black Hole, auch Braindead, super cool. Aber ich habe mir so gedacht, so, ey, das ist so, keine Ahnung, ich kann es nicht greifen. Ich finde das irgendwie so unsympathisch. Ich kann das gar nicht erklären, was da das Problem ist.
Ja.
Also die sind, auf dem Papier sind die Songs oder in der Theorie sind die Songs gut geschrieben, das ist gute Produktion, das ist halt so, wie das in der Liga der Musik Bands oder der Band sein muss. Aber ich habe jedes Mal gedacht, so, ey, wo ist denn jetzt der Moment, der mich so überzeugt, der mich so hookt, wo ich sage, so, yo, das ist ein Banger, so, das ist so ein richtig. Also ich fand zum Beispiel bei Braindead leihen sie sich super viel von diesem House of Protection
Swag. Ja, das stimmt tatsächlich.
Das Video, der Song an sich, ne, also du merkst einfach, finde ich, wie krass House of Protection ist, wenn sie einen Architect-Song so noch mal hochheben. Und ich finde, das ist mehr ein Zeugnis für House of Protection als für Architects. Das klingt alles so super, super kritisch. Natürlich ist das, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist theoretisch gesehen, ist ein super funktionales, passendes Album, Metalcore, ein bisschen härter, nicht so Stampfe wie vorher, nicht so dieses, wir machen jetzt hier den Ufter-Ufter-Beat und das ist dann Stadionrock. Es ist schon ein bisschen cooler, aber ey, da wiederhole ich mich ganz oft bei vielen dieser Bands. Wir haben mittlerweile Bands wie eine Spirit Box. Wir haben Bands wie ein Knocked Loose. Wir haben Bands, Künstler wie Poppy, die wesentlich mehr reißen, wesentlich mehr aus der Comfortzone von sich selber, aber auch dem Hörer quasi gehen und halt expandieren. Und ich finde das bei halt so einer Band, ich finde das schade. Ich würde mir wünschen, dass die Architects sagen, wir gehen mal aus unserer Komfortzone raus, weil es fühlt sich nicht so an, als wäre es aus der Komfortzone rausgegangen. Alles, was ich schon mal da gehört habe, meiner Meinung nach, kenne ich schon von den Architects und habe ich so jetzt nicht erwartet. Ja, oder konnte ich so irgendwie erwarten, dass ich wusste, dass es hingeht. Aber mal so zwei, drei Momente, wo du sagst so, boah, krass, das kenne ich von den Architects überhaupt nicht. Das habe ich vermisst. Und da spricht aber jetzt auch der Nicht-Architect, also ich bin kein großer Architects-Fan, das ist eine reine Kritik, die ich jetzt übe als Journalist. vollkommen feines Album, ist okay, kann man sich geben, aber ist nicht das, was ich jetzt sagen würde, das ist jetzt da wieder so ein Meilenstein. Um fair zu bleiben, fand ich bei BMTH auch nicht. Also das muss man auch nochmal ganz klar sagen. BMTH auf dem Papier, die in der Theorie super gutes Album, aber halt auch nicht das Meilenstein-Ding. Und versinkt in 2024 zwischen anderen Alben. Und ich glaube auch zum Beispiel ganz fest, morgen kommt das Spiritbox-Album raus. Ich glaube, das Spiritbox-Album wird da auch noch mal wesentlich krasser einschlagen. Weil, ja, das habe ich einfach im Gefühl, würde ich sagen. Es ist einfach so ein Gefühlsding bei mir, was ich da sage. Ja.
Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich weiß auch, wo bei dir so ein bisschen diese Blockade, ich verstehe das, weil ich habe das halt nämlich auch gehabt. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, komm, ich versuche einfach mal ganz offen da jetzt reinzugehen. Weil irgendwie, ich bin halt auch aus dieser ganzen sehr modernen Metalcore-Ecke, bin ich so ein bisschen rausgewachsen. Mittlerweile denke ich mir, okay, ich versuche mich dem wieder ein bisschen anzunähern und zu öffnen und zu verstehen, wie das gerade so funktioniert, und habe mittlerweile so das Gefühl, wow, wir sind in einer echt sehr spannenden Phase. Und ich hatte auch so kurz einen Moment, wo ich irgendwie sowas raushauen wollte, wie, boah, vielleicht ist das sogar gerade eine der stärksten Phasen des Genres überhaupt, wenn du wirklich mal guckst, was so bei Landmarks abgeht, BMTH, wenn du sie noch mit reinnimmst, wenn du auch Spiritbox mit reinnimmst, alles, was so darunter passiert, Silent Planet und Co., das ist alles schon echt bockstark, und gerade was halt wie das halt auch, also wie groß das mittlerweile wird, Bad Omens und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist halt schon echt, also das habe ich so nicht kommen gesehen, dass wir mittlerweile eine Band wie Architects in Deutschland in einem Fußballstadion spielen haben. So, das ist halt schon crazy. Ja,
keine Frage.
Dass das jetzt irgendwie was komplett neu erfindet. Nee, allerdings finde ich dann Songs wie Whiplash oder so, dass du dann so einen Hip-Hop-Part drin hast und so, fand ich schon ganz spannend. Man muss aber auch sagen, du hörst die Handschrift von Jordan Fisch halt krass raus.
Ja.
Also das ist halt wirklich interessant. Der hatte damals übrigens, ich habe den Podcast von Joel Madden von Good Charlotte, also Artist Friendly gehört, wo Sam Carter zu Gast war. Und da haben sie halt so ein bisschen natürlich drüber gesprochen. Übrigens auch sehr, sehr spannend, dass Joel die ganze Zeit sprechen möchte und Sam immer nur so ganz kurz antwortet so, ja. Aha, ja, also es ist ihm, eigentlich erklärt Joel ihm die ganze Zeit die Welt.
Okay.
Und Sam immer so, ja, okay, ja, thank you, ja, so. Du gehst irgendwie die erste Hälfte des Podcasts gefühlt. Egal, aber okay. Das, John Fish war halt bei Doomsday schon involviert. Das war mir gar nicht, also das wusste ich gar nicht. Der ist ja auch schon 2016, glaube ich, rausgekommen.
Stimmt, ja.
Und hat den Song quasi wirklich dann nochmal auf links gedreht und so entstehen lassen, wie er dann am Ende auch rausgekommen ist. Und wusstest du, dass Sam Carter die Lyrics gar nicht schreibt?
Das wusste ich tatsächlich nicht, nee.
Ja, der Dan macht das wohl. Und
Schlagzeuger.
Genau.
Ja.
Und es ist wohl dann auch oft so, dass der Dan so lyrisch eher, er will gar nicht so düster sein, aber dann kommt Sam an und sagt so, ja, ey, nee, also, fühle ich nicht, mach's bitte noch düsterer. Also ich das muss auf jeden Fall noch fieser werden. Was ich halt spannend finde, weil diese ganzen Weltuntergangsstimmungen und so weiter, das ist ja so ein Motiv, was sich immer wiederholt bei denen, finde ich. Und aber Sam war wohl jetzt beim Songwriting insgesamt wohl sehr viel mehr involviert, als er es bei den letzten Alben war. Also ich habe halt eigentlich auch gedacht, dass der viel krasser drin wäre. Ist er aber irgendwie gar nicht. Also nur so als, ne, das war mir auch nicht klar. Und normalerweise nicht immer, aber sehr oft ist es ja so, dass zumindest der Sänger irgendwie die Texte auch schreibt.
Ja, true. Absolut. Also nicht immer gibt's, lustigerweise gibt's auch gute Beispiele dafür, wo es nicht so ist. Aber ja, ich weiß, weil man will ja auch Sänger, als Sänger will man ja auch irgendwie seine Message rüberbringen. Also ich kann das irgendwie auf der einen Seite nachvollziehen, das nicht selber schreiben zu wollen, weil gerade wenn man nicht am Schreiben dabei ist, die Gitarren, also die Akkorde zu schreiben oder irgendwie sich was vorzustellen, ist es schon schwierig. Dann finde ich persönlich nachhinein Texte auf Songs draufzulegen. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie auch wichtig, dass man, weil halt eine Band aus verschiedenen Personen besteht, auch seine Perspektive irgendwie wiedergeben kann. Ne?
Ja.
Also ein Gitarrist macht das über das, was er spielt, ein Schlagzeuger über das, was er spielt und der Sänger halt über die Lyrics auch, die er schreibt. Aber gut, ich meine, das muss jeder, anscheinend gibt's Bands, die da sehr gut mitfahren. Vollkommen fein, deswegen alles gut. Ja, wie auch immer, ich würde das jetzt gar nicht lang ziehen wollen mit dem Album. Ich denke,
alles gut.
Wenn ihr Zuhörer gerade da eine Meinung noch zu habt, auch zu dem Album The Sky, The Earth and All in Between von Architects, ey, lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren. Und dann, ja, wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Machen wir weiter. Ich würde jetzt erstmal mit der Single weiter, würde ich es erstmal sagen, weil wir haben noch ein anderes Album, was wir auch noch ansprechen wollen. Und noch zwei Singles. Machen wir mit meinem absoluten Lieblingsthema jetzt an. Mit Dying Wish machen wir weiter.
Ja.
I brought you my soul, you world brought me despair. Ist die erste Single, es ist, glaube ich, eine Standalone-Single seit 2 Jahren. Letztes Album Symptoms of Survival war das Album, was davor rausgekommen ist. Das zweite Album, was tatsächlich auch schon rausgekommen ist, davor war Fragments of Dying Wish, glaube ich. Ah, nee, nicht of Dying Wish, Fragments of, ich weiß es nicht. Mach mal
Fragmente halt, ne?
Ja, Fragments halt. aber neue Single, die ich sehr stark finde. Wirklich extrem starke Single, die nicht nur finde ich, den typischen Dying Wish Sound weiter verfeinert, sondern auch einfach, da kommst du gut rein. Die hat eine gute Hook, die hat gute Momente, wo du einfach sagst, ja, das ballert einfach. Und irgendwie glänzen die nochmal alle, also sowohl Instrumente als Gesang, irgendwie nochmal ganz in ihrem eigenen Charme zu den Sachen, die sie bereits schon released haben. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen, die Single?
Also ballert sehr krass. Ist
ja
echt auch gut produziert, muss ich sagen.
Ja.
Und ich fand, es war ein sehr guter Song. Und dann ist es wirklich zum Ende mit diesem Breakdown, hat es halt irgendwie noch mal so richtig
angezogen. So, ne?
Wie sagt man, da ist so eine Kirsche auf dem Eis drauf gelangt. Ne? So, dann dachte ich, oh ja, das hat mir gut gefallen.
Das hat jetzt auch gefehlt, als du das dann da gehört hast.
Das ja. War nee, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich fand den irgendwie echt cool. So, vor allen Dingen der, also wirklich hinten dieser Breakdown-Part ist mir so richtig gut aufgestoßen.
Richtig gut aufgestoßen.
Nee, es ist ein cooles Ding. Auch hier mal wieder, also braucht man auch irgendwie so ein Tag für oder so. Bands, wo Mike denkt, müsste er viel öfter hören, tut er aber einfach nicht.
Ja.
Dying Wish.
Aber ich finde, das meinte ich auch gerade, ich finde, es ist auf jeden Fall nochmal, wenn man sich das im Vergleich zu den Sachen von Symptoms of a Survival zum Beispiel anhört, nochmal ein Step up. Also ich finde, da merkst du, sie werden langsam, da kommt Erfahrung mit rein.
Ja.
Da kommt so richtig, auch beim Songwriting, sicherlich auch Will Putney, der da seine Finger mit dem Spiel hat, der auch ein großes Sammelsurium an Erfahrung mitbringt.
Mhm.
Aber jetzt, man merkt so langsam, da formt sich gerade so ein richtig eigenes Ding und auch so ein Headliner-Potenzial. So, dass du sagen kannst, die treten mit einem gewissen Star-Aura so ein bisschen auf. Weißt du, was ich meine? Also,
ja.
Das ist so, das fehlt ja gerade so diesen, also das ist ja, Dying Wish sitzt da so zwischen den Stühlen, zwischen diesem Metalcore, der ja schon irgendwie sehr melodisch und sehr episch und sehr, ne, sehr groß wirkt, aber auch diesem Hardcore, der ja eigentlich sehr authentisch und klein bleiben möchte. Und sich da halt so langsam rauszukämpfen und auch wirklich mal so ein Headliner-Potenzial zu haben, finde ich, das merkt man, das kommt jetzt in dem Song so wirklich raus. So, das ist so, wenn sie jetzt so weitermachen, dann haben sie wirklich einen sehr guten Weg vor sich, würde ich sagen.
Ja, wird, glaube ich, dann einfach interessant sein, wie sich das dann weiterentwickelt, was passiert danach, was für Shows spielen die auch. Ich habe gerade nicht vor Augen, was sie so zuletzt getourt haben. Ich glaube, sie haben auch eine Headliner-Tour gehabt zuletzt, oder waren sie?
Nee, die waren echt bis jetzt nur als Support unterwegs.
Echt?
Das, was sie als Headliner, glaube ich, gemacht haben, war, wenn halt nur Off-Days zwischen den Festivals. Aber die waren bis jetzt immer erstmal nur Support.
Aber wenn, weißt du, so pack die mal vor Kirsich Engage oder so, also irgendwie was richtig Großes, ja. Dann
die haben schon zusammen gespielt, glaube ich, in den USA. In den USA auf jeden Fall, ja. In Europa weiß ich es tatsächlich aus dem Kopf nicht. Aber es ist halt naheliegend. Also das ist halt wirklich die Faust aufs Auge. Und ja. Danke für die Überleitung übrigens,
ey, mit Kirsich Engage. Hör mal.
Mein Hut. Wahnsinn, der Mike, der Vorlagen, ich könnte da jetzt so in die oben in links in die Ecke rein mit dem Ball. Krass. Kisswitch Engage hat auch ein neues Album rausgehauen. Das ist natürlich jetzt schon was älter. Da haben wir aber in der ersten Folge nicht drüber gesprochen. Es gab aber jetzt einen expliziten Wunsch auf Instagram dazu, dass wir uns das mal auch noch mal zu Gemüte führen und dann darüber sprechen. Über das
Artwork haben wir gesprochen und über diese KI-Vorwürfe und so.
Das haben wir gemacht, genau. Ja. Aber es war halt kein Platz in der Folge für die musikalische in den musikalischen Inhalt des Ganzen. Mhm. Passt tatsächlich sehr gut zueinander. Dein Wish klingt halt auch wie The End of Heartache als Band. Jetzt haben sie ihr neues Album The Consequence, glaube ich, hieß das. Ne? Ich muss jetzt auch wieder
nachgucken. This Consequence, ja.
This Consequence, genau. Ja. Rausgehauen. Und da gab's, und das fand ich sehr interessant, weil das letzte Album von denen, was davor kam, das namentlich das
Atonement.
Atonement heißt, ja. Das ist gar nicht so bei mir aufgeschlagen. Da habe ich gar nicht so viel wirklich mitbekommen. Mhm. Und jetzt haben die so wirklich mal wieder die Werbetrommel mal angekurbelt, um mal zu sagen, so komm, wir machen mal jetzt wieder, steigern uns jetzt mal. Das war ja auch gerade mit dem Artwork jetzt auch Thema, dass der Mike D. sich da sehr mit auseinandergesetzt hat.
Ja.
Es ist wirklich, weil wieder ein bisschen was passiert ist und man hört das irgendwie auch. Also ich finde das, ich hatte das Gefühl, man hat sich mehr Mühe gegeben, man hat sich da richtig reingearbeitet in das Ganze, ne? Ich weiß nicht.
Ja, schon. Also jetzt, wo du das sagst, so dass du das vorherige Album auch nicht so wahrgenommen hast, ich habe gerade noch mal schnell gecheckt, The Signal Fire featuring Howard Jones ist da drauf. Also das ist auch so ein Track, der ist bei mir noch hängen geblieben.
Ja,
ansonsten, ich muss auch gestehen, ich bin nicht so ich hab die nicht immer so krass verfolgt, Kissage Engage.
Ja.
Aber was halt interessant ist, wenn du dann die neue Platte hörst, vor allen Dingen, wenn du die direkt nach Architects hörst, hörst du auch wirklich dieses, also das krass, wie das abfällt, so ein bisschen vom Sound her. Aber gar nicht negativ so, sondern es ist einfach eine ganz andere, einfach ein ganz anderer Sound einfach auch. Also das, ja. Es klingt dann doch irgendwie ein bisschen rougher und erdiger so und hat mich dann aber letztendlich auch voll wieder an Life or Just Breathing oder halt End of Heartache irgendwie erinnert.
Ja.
Und das fand ich dann irgendwie cool. Also man kann natürlich auch sagen, naja, die bringen jetzt 2025, ist glaube ich das 9. Studioalbum oder so, wenn ich es jetzt, raus und das klingt halt wie vor 20 Jahren. Aber das ist bei so einer Band, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil das halt letztendlich.
Richtig.
Ich glaube, das wird keine Band mehr, die so einen 21-Jährigen abholt, so, sondern das ist mehr so eine, die vielleicht ein bisschen noch bei dem älteren Publikum, hängt und aber auch gar alles überhaupt gar nicht wertig gemeint, die aber mehr Wert auf den Metal-Anteil im Metalcore legen.
Ja.
Ne? Und
das fand ich erzähl weiter.
So, und trotzdem hat es aber auch seine Momente, wo es halt richtig derbe zur Sache geht. Auf der anderen Seite dann aber auch wieder so Referenzen, so Aftermath ist so ein Song, der beginnt dann halt mit dieser, also so Akustikgitarre oder was auch immer, so ganz, ne? Was halt auch bei My Last Serenade halt auch war, ja. Damals. Und du hast so diesen Moment, wo du denkst, das kenne ich, aber das ist nicht so, die kopieren sich, sondern das ist so ein vertrauter Moment. Und so das
referenzieren
schön,
sie
so.
Eher, ne?
Genau.
Sie referenzieren sich wieder, ja, genau.
Und das sind so, ich hab's, glaube ich, jetzt auch zweimal gehört und ich finde es jetzt kein, also der User, der uns darauf hingewiesen hatte, meinte so, es ist 10 von 10. Für mich nicht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein gutes Album, was ich mit Sicherheit irgendwie nochmal durchhören wollen würde. So.
Absolut. Ja, würde ich auch sagen, also ich, dadurch das Atonement, ich habe da reingehört, aber es hat mich halt wirklich nicht gecatcht damals.
Ja.
Und vor allem, weil es halt für mich, abseits von The Signal Fire, was halt ein schönes Feature war, aufgrund dessen Howard Jones und Jesse Leach halt so das Wechsel haben. Aber ich habe gedacht so, boah, das Album, irgendwie verfangen die sich da, die verlaufen sich irgendwie in den Songs, da kommt irgendwie, die werden da wo sind die Momente, wo ich so denke, so, ja, geil, wo habe ich so einen Riff im Kopf oder wo habe ich so einen Breakdown, der mich so richtig so, ja, der zieht mich jetzt in seinen Bann. Das fand ich auf Atonement, haben sie es viel zu viel genutzt, um diesen komischen Metal-Epos dann halt hochzuhalten. Und keine Ahnung, wenn ich aber Metal-Epos haben will, dann höre ich mir solche Bands an und nicht eine Metalcore-Band. Und ich finde, da haben sie sich echt verfangen. Und bei mit dem Gefühl dann in This Consequence reinzugehen, ist positiv, weil das Consequence endlich wieder mal sagt, okay, wir machen mal wieder ein Metalcore-Album, wir machen mal wieder ein bisschen deftiger, wir machen mal ein bisschen härter. Sicherlich auch mit ein paar Sing-Song-Vocals so ein bisschen mehr Pop, also es heißt poppiger, aber mehr Metal-Sachen, aber es war halt nicht so überzogen. Ja. So, ich fand das ein guter Mix, so, und die haben sich sehr viel, was du schon sagtest, irgendwie auch auf die älteren Sachen besinnt und haben da wieder mal ein bisschen gefischt und da mal ein paar Sachen rausgeholt. Finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich gut. Und ja, natürlich, von so einer Band erwarte ich jetzt auch nicht wieder irgendwie so ein krasses Ding wie oder was komplett Neues, wie jetzt, was jetzt am Zahn der Zeit liegt. Aber für The Kiss Witch Engage, wenn man das mal in dem Kontext betrachtet, ist das schon ein gutes Album. Ne, das ist schon, ist noch 10 von 10, bin ich jetzt auch nicht dabei. Auch es gibt Momente, auch da habe ich mich dann irgendwann so, ja, okay, der Song ist jetzt zu Ende, Gott sei Dank so ein bisschen. Aber es gibt, ich sag mal, die Singles zum Beispiel sind super stark alle. Also die Singles kann man.
I Believe, ne? Habe ich beim ersten Hören dachte ich, es könnte ein bisschen cheesy sein, aber irgendwie kriege ich den dann auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Also ja, das ist so ein catchy Song.
Genau, das ist es halt. Das kam halt dann mit so raus. Ne? Das ist so dieses I believe.
Ja,
das ist halt, also, es bleibt halt im Kopf hängen. Und viel Spaß mit dem Ohrwurm jetzt, liebe Zuhörer.
Ja.
Der ist wirklich gut. Und
aber egal, baby, I believe.
Jetzt fängst du wieder mit deinem nächsten Mashup, ja?
Oh yeah.
Ja, genau. nein, aber es gibt halt wirklich so ein, zwei Songs, wo ich so, okay, ja, die fühlen sich ein bisschen gezwungen an. Das hätte vielleicht ein bisschen besser, da war das Pacing nicht gut, da hätte man sich vielleicht auf weniger besinnen können, keine Ahnung. Grundsätzlich schön, dass auch nochmal so eine Band nochmal so ein gutes Album rausbringen kann und zeigt, dass es halt weitergeht. Auch da eine Front. Und Shoutout an der Stelle an den lieben Ben, der uns das, der sich die in den Kommentaren das gewünscht hat.
Ja,
Cool, dass du damit so vibest. Wir tun es auf jeden Fall auch, und nicht 10 von 10, aber das ist ja vollkommen euch überlassen, über die überlassen. Vollkommen fein. So, jetzt kommen wir von Metalcore zum Metal-Epos. Ist das Epos? Ist das überhaupt Metal, Mike, was jetzt kommt?
Das ist ja das die große, überhaupt wichtig?
Das ist die große Frage, die sich das Internet jedes Mal stellt, wenn diese Band wieder im Vorschein tritt. Wir reden natürlich von Ghost.
Ja.
Liebevoll für mich Metal, aber mit einem neuen Song Satanized, mit einem sehr geilen Video, wie ich finde.
Ja.
Was sagst du dazu? Ich glaube, bevor du loslegst, was sagen deine Kollegen vor allem dazu? Du bist doch gerade genau in der Ecke. Du hast doch ganz viele Kollegen, die das doch geil finden müssen, oder?
Ja, doch. Also Ghost ist so eine Band bei uns gerade, die da reden wir gerne drüber im Büro. Ja. Und das ist auch jedes Mal so, hast du gesehen? Neuer Song und
geil. So, ja.
Aber auch, weil niemand kann das so richtig einordnen, aber das macht ja auch einfach so viel Spaß bei dieser Band. Und ich hab.
Ey, voll.
Also ich hab die ja vor Jahren wirklich bei Rock am Ring irgendwann mittags auf der kleinsten Bühne Clubstage so gesehen.
Ja.
Und das fand ich halt so skurril und geil. Und ich glaube, du hast sie dann aber eigentlich noch mehr verfolgt eine Zeit lang als ich.
Ich habe die zu Meliora, war ich auf einem Konzert und habe die sehr viel gehört. Also Meliora habe ich sehr viel, und auch die danach folgende EP, die noch rausgehauen hatten mit Squarehammer und sowas, super viel gehört, und haben sie mich zu dem danach folgenden Album tatsächlich ein bisschen verloren gehabt, ja.
Mhm. Aber ich habe sie dann halt jetzt auch so ein bisschen wieder zurückentdeckt und lieb's echt. Hab auch wirklich darüber nachgedacht, ob ich zur Show nach Hannover gehe. Allerdings sind mir ehrlich gesagt die Ticketpreise ein bisschen zu drüber. Also fängst du, glaube ich, bei fast 90 Euro an oder so. Da habe ich dann gedacht, boah,
Free Cram.
Da gibt's da noch andere Sachen. Billy Idol kommt zum Beispiel im Juni. Zum Beispiel oder so, ne? Aber gehen wir mal zum Song. Satanized finde ich irgendwie auch geil. Du hast Metal aber gesagt, und tatsächlich ist das auch irgendwie so das Gefühl, was ich auch bei diesem Song habe. Also es hat halt so gewisse Momente hinten raus, vor allen Dingen, wo man halt fast schon überlegt, so, ist das grenzt das schon fast an Schlager irgendwie? Und dann dachte ich aber, nee, das ist, es ist halt da mehr diese Upper Pop-Ecke, so, die halt ja auch so, also die hat ja irgendwie auch so einen Schlager-Touch, irgendwie, weil die, das ist ja alles, tut ja keinem was weh, so, aber es ist halt sehr, ne, und das ist halt Ghost irgendwie auch, aber so, dass man, also zumindest ich, nicht das Gefühl hat, dass das irgendwie, dass das drüber ist oder kacke ist oder so. Ich finde das total geil. Also ich, für mich, ja, voll, haben voll. Die wirklich genau so diesen Sweet Spot zwischen, das ist, das, man muss das eigentlich kacke finden, weil das voll drüber ist.
Ja.
Aber trotzdem findet man es total geil, weil das ultra catchy ist.
Ist es. Und das ist, das stimmt. Die haben Riffs, aber die haben auch unglaublich gute geschriebene Hooks und Refrains, die du einfach, die auch immer, ey, Junge, Spillways hatte mich so lange im Griff, wirklich. Ja. Ich habe Spillways monatelang gehört, das ging gar quasi aus meiner On-Repeat-Liste von Spotify, das ist gar nicht raus verschwunden, weil das so krass ist. Mary on the Cross ist ja auch super viral gegangen und, ja. Und ach, keine Ahnung. Also die haben so was an sich, das funktioniert einfach. Es greift diese ganze, wir sind Metal, wir sind Hard-Crew ab, aber auf der anderen Seite, es ist auch so verträglich, dass eigentlich, also ich habe bei Satanize daran überlegt, ich glaube, das zeige ich meiner Mom mal. Ich zeig das mal meiner Mutter. Die ist ja eigentlich so, aber ist cool, findet sie cool. Vielleicht findet sie Ghost ja genauso cool.
Ja.
Und das fand ich jetzt gerade bei Satanized, war da so dieser Moment, wo ich gesagt habe, das könnte meiner Mutter halt auch gefallen. Und ja, ich finde das Video halt auch super geil, ne? Dieses,
voll.
Es hat irgendwie was sehr so Stummfilm, Schwarz-Weiß-Film, Hitchcock-artiges. Weißt du, was ich meine? So Vertigo,
ja, ja, klar,
so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite auch so viel Witz. Also es ist so diese Szenen mit den Nonnen und dann sitzt er da in dem Beistuhl und die Nonnen hören zu und dann immer dieses Heresy.
Ja.
Wo ich denke so, geil.
Und am Ende spielen die halt alle so auf ihren.
Ja, und dann sitzt da die, ich glaube, da sitzt auch die richtige Band tatsächlich und spielt da. Und dann die sitzen da sitzt der Gitarrist mit so einer Akustikgitarre, ja. Und rippt da so ein Solo auf der Akustik. Genial. Absolut, ja. Geniales Video. Und ach, keine Ahnung, der Song hat mir wieder richtig Bock auf Ghost gemacht. Also ich fand Impera war gut, ich bin bei Prequel, das war ja das nach Meliora, ja. Bin ich echt so ein bisschen raus, weil ich Rats auch nicht so geil fand.
Aber ich finde tatsächlich Rats finde ich richtig, ja, aber
so,
fett.
Das war mir zu Disco-mäßig, so, weißt du?
Ja, aber ich weiß es auch nicht. Es ist so, Rats ist so einer meiner Lieblingssongs von denen tatsächlich.
Aber jetzt so, der Satanize, der macht mir wieder Bock, das wieder zu hören. Und ja. Ich glaube, da werde ich auch wieder anfangen, wieder mehr in Ghost reinzuhören und ach, keine Ahnung, war cool. Auch cool finde ich auch wieder diese Enthüllung des neuen Papa.
Ja, ja, ja.
Papa Perpetua, der Fünfte. Oder wie, ich glaube, das soll 5 heißen, oder?
Der 10. Vermutlich.
Ja, es ist 5. X ist 10, V
X wäre 10, genau.
Ja. Der Papa Fünfte Perpetua. Und alle auch, die ganze Band in neuen Kostümen. Wenn man jetzt mal drauf achtet, man sieht, dass die, man nennt sie ja Ghule,
ja.
Dass die jetzt mittlerweile auch so ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommen durch ihre Kostüme. Also ja. Da habe ich so 2, 3 mit Zylinder gesehen und die Damen unter den Ghulen dürfen jetzt auch diese Hauben tragen und keine Ahnung. Ich finde das irgendwie cool. Das hat irgendwie so ein, ich weiß es nicht, ich mag das. Dieses Worldbuilding um diese Band herum, das ist halt nicht aufgeregt, das ist halt auch nicht zu flashy, das ist einfach nur, das passiert nebenbei und es ist halt so gut verträglich und verdaubar. Und trotzdem hat das wohl, so wie ich mir das in Videos habe sagen lassen über YouTube, hat das halt so eine Tiefe. Also, wenn ihr mal wirklich in den Rabbit Hole absteigen wollt, dann sucht mal nach der Story hinter Ghosts. Das ist halt Wahnsinn, was da alles. Da erklären die auch jeden Papa, wer da in welcher Beziehung die zueinander stehen und warum es dann einmal keinen Papa gab und nur diesen Kardinal und dann wieder, ach, es ist Wahnsinn, wirklich. Das ist coole Band. Ich mag's voll.
Ich find's auch, ich habe da letzte Tage auch irgendwie nochmal drüber nachgedacht, wie cool das eigentlich ist. Es gibt ja natürlich so viel, viel mehr noch.
Ja.
Bei Slipknot hat es für mich irgendwann, ist es so ein bisschen, hat es aufgehört, einfach weil da so viele Wechsel waren und was letztendlich ist zu viel ohne Maske passiert, als dass auch das
die,
für mich
die
so.
Die Mystik ist so ein bisschen weg, ne?
Genau, und aber so, ich finde das bei Sleep Token finde ich das halt auch total krass, auch wenn ich jetzt gar nicht so sehr da im Game bin, einfach weil ich da nie so durchgestiegen bin, ehrlich gesagt, aber alleine so diese letzte Ankündigung, die gemacht haben und was du da alles dann findest, irgendwie im Quelltext und so, und dann du hast so richtig Schatzsuche und alles, das Static Dress und so, ich finde das einfach total geil, wenn eine Band sich hinsetzt und einfach so ein richtig geiles Konzept bastelt,
ja,
und man als Fan einfach nicht nur, du kriegst nicht nur die Musik geliefert, sondern du kriegst halt einfach noch viel, viel mehr. Und wenn das dann einfach so, das ist dann nicht nur, naja, keine Ahnung, wir finden halt Masken cool, so, sondern das ist dann der heilige Gral und da sind die Koordinaten und so und zack und blö, und die haben dieses Passwort von dem, haben die damals auf einem T-Shirt, was exklusiv in Millwall auf dem Konzert unten, hinten drauf, so, wenn man das auf links gedreht hat beim Waschen, dann ist das geleuchtet so, dann konntest du das und weißt du, und das haben die dann 4 Jahre später nämlich und so, das ist doch, also das, es gibt doch nichts Geileres, um sich von dem ganzen Quatsch, der um einen herum so passiert, ja, so ein bisschen abzukapseln, weißt du?
Absolut, absolut.
Ich finde das,
das ist
schön.
Der große Unterschied, das ist auch wirklich der Unterschied. Ich glaube, viele und liebe Local Bands, nehmt's mir wirklich nicht böse, ne, wenn ich das sage. Viele Bands haben sich da wirklich dieses Thema mit, ah, wir müssen uns jetzt alle verkleiden, jetzt alle Maske tragen, keiner darf wissen, wer wir sind, halt abgeguckt. Aber das ist gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, glaube ich, eher das Worldbuilding drumherum. Was macht es aus? Ich sag jetzt mal, auch eine Bad Omens haben sich halt hingesetzt und für ihr Album halt sich wirklich was überlegt, ne? Die bauen da einen eigenen Kosmos auf. Und das ist, glaube ich, das Ding, was dann die Leute wirklich hookt. Das ist bei Ghost genauso.
Ja.
Und ich glaube, also wenn du schon in die Richtung fahren möchtest, dass du halt wirklich diese Mystik darum haben willst, dann sind's nicht die Masken oder nicht primär die Masken, dann sind's halt wirklich das, was dahinter steckt, dieses ganze Worldbuilding und wir machen da ein bisschen was mehr draus. Und ja, finde ich auch cool. Also bin ich, macht ja auch BMTH zum Beispiel mit ihrer Eve und hast du nicht gesehen und diesem Kult, der da passiert und so. Und da haben sie keine Masken an. Also Leute, ne, die Masken ist nicht das Ding. Worldbuilding ist es, Worldbuilding.
Und ohne Scheiß, ne, das ist so viel Aufwand. Das ist
absolut
so krass. Also das muss man wirklich, ich finde, manchmal muss man wirklich mal einen Schritt zurücknehmen und einfach mal sagen so, Leute, wie geil. Also so viel Respekt vor so viel künstlerischen Aufwand irgendwie. Das ist klar, am Ende des Tages, ne, verdient dann ganz viel Geld wieder zurück und du hast dann im Zweifel große Teams, die das irgendwie arbeiten und so. Aber trotzdem, ey, ich sitze da jedes Mal und denk mir, das ist so schön. Das ist
der Hammer.
Ich find's toll, wie ihr sehr mich unterhaltet, weißt du?
Wunderbar. Der Mike ist wohl
glücklich
mit uns. Der ist beseelt. Beseelt finde ich gut. Auch im Kontext zu Ghost, Mike ist beseelt durch Ghost. Ja, liebe Leute, hier sind Mike und Lynn aus der nicht so fernen Zukunft. Wir haben uns kleiner Zwischenschnitt quasi dazwischen. Natürlich haben wir diese Folge bereits am Donnerstag aufgenommen und da seht ihr auch schon ganz, oder habt ihr ganz viel von unseren Mitteilungen mitbekommen. Aber wir haben uns gedacht, wir verpassen quasi das neue Album von Spiritbox und das können wir irgendwie nicht auslassen. Und euch jetzt wieder 2 Wochen sitzen zu lassen, sah irgendwie nicht aus für uns. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir holen das noch eben nach und verpacken euch das als ein kleines Add-in zu dieser Folge. Und am Freitag, wie gesagt, kam das Album Tsunami Sea von Spiritbox raus. Darauf haben ja viele ganz lange gewartet, ganz dick drauf hingefiebert. Mike, was war denn dein Eindruck beim Hören?
Ich muss zugeben, ein Album, das ich nicht beim ersten Hören greifen konnte oder nach dem ersten Hören, erst beim zweiten und dann wirklich vielleicht auch erst beim dritten habe ich dann wirklich verstanden, was so diese ganze Klangwelt eigentlich ist, in der man sich innerhalb des Albums bewegt. Spannender Fact, ich habe versucht, da so ein bisschen rauszufinden, was eigentlich so der Background des Albums, weil das habe ich bisher halt irgendwie noch nicht rausfinden können, außer dass es halt sehr viel mit, das haben wir ja gerade auch im Vorgespräch noch kurz gehabt, es geht um Wasser. So.
Es geht um
Wasser. Inseln und um, also so dieses.
Die Ebbe und Flut und, ja.
Genau, und das sind ja auch Elemente, Soundelemente, die sie immer wieder reinfaden lassen, was ich ganz spannend finde und sowas mag ich auch total. Aber wenn man sich das Albumcover anguckt, das hat ja quasi zwei Gesichter, die so auf der Seite liegen und sich so spiegeln. Und Courtney hatte da einen, ich glaube, irgendwie so ein Ask Me Anything-Ding oder so gemacht auf irgendeiner Plattform. Und jemand meinte halt, ey, so was ist eigentlich hinter diesem Coverart, was steckt dahinter? Und sie meinte halt irgendwie von wegen, dass es so einen Kreislauf geben soll, darstellen soll. Und also das sehr verkürzt jetzt rezitiert. Und diesen Kreislauf hörst du halt auf diesem Album auch sehr schön. Also ich habe das vorhin im Auto nochmal gehört und nach dem wirklich wunderbaren Deep End, einer meiner aktuellen Lieblingssongs der Band, muss ich sagen. Also ja. Er hat irgendwie so einen gewissen Sommertouch. Also selten haben Spiritbox so positiv geklungen. Wenn du den aber wirklich dann enden lässt und du hast das Album auf Repeat, dann geht's wieder los, aber das hat so einen schönen Übergang und das, ja. Du hast zwischen den Songs diese Übergänge, was das wirklich zu einem guten Albumerlebnis macht, aber du hast halt auch am Ende des Albums der Kreis, der schließt sich halt wunderschön, indem es dann halt wieder zum Anfang springt und dann wieder losgeht, das passt wunderschön oder wunderbar. Und das fand ich gut. Und je öfter ich das Album höre, desto besser gefällt es mir. Muss aber auch gestehen, es gibt nicht so super viel Neues, finde ich, zu hören. Mhm. Sehr viel war schon da von Spiritbox, was grundsätzlich nicht schlecht sein soll. Aber wenn ich manchen Kritiken irgendwie rauslese, dass sie das halt jetzt irgendwie noch viel krasser und viel stärker und viel besser und neue Welten und irgendwie so, da gehe ich nicht ganz mit. Ich muss sagen, das ist für mich der Spiritbox-Sound, den man kennt. Es gibt Songs, die einen ähnlichen Aufbau haben wie früher und sie haben auch diesen elektronischen Industrial-Sound drin.
Haben sie mit drin, auf jeden Fall,
ja. Haben sie mit drin. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie komplett aus ihrer Komfortzone rausgesprungen sind. Das ist aber auch für mich völlig in Ordnung.
Ja.
Würde das nur so, wenn ich jetzt ein Review schreiben würde, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, sie haben jetzt halt irgendwie was ganz Neues erfunden, weil letztendlich ist innerhalb ihres Soundkreises irgendwie besteht dieses Album.
Das sind ein paar Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, wo ich mal auch drauf zurückkommen möchte. Zum einen dieser Kreislauf, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja den Song A Haven with Two Faces, glaube ich, und ich musste sofort an das Albumcover denken. Ob da jetzt vielleicht ein anderer Gedanke vorher gesetzt hat und die haben danach entschieden, dass sie den Namen ändern oder keine Ahnung, oder das irgendwie darauf anspielen sollte. Ich fand es irgendwie passend. Das kam irgendwie so das erste Mal, als ich den Song gehört habe und den Titel gelesen habe, so, ach, das ist ja eigentlich das Cover, so im Endeffekt. Ich bin auch bei dir, dass das auf jeden Fall ein sehr schönes Album ist, was wo man sagen kann, es ist schon beim ersten Mal hören ein gutes Album und dann wird es mit jedem Mal besser, wo ich bei anderen Alben sagen würde, oh, ich brauche vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis ich damit warm werde. Das ist bei dem halt nicht so. Ich denke, man wird da relativ schnell mit warm und dann, wenn man dann einmal sich damit akklimatisiert hat, man weiterhört und nochmal hört, dann entdeckt man dann doch immer mehr Sachen, die einem das noch bei schmackhafter machen.
Ja.
Und zu dem Teil mit dem Stil bin ich bei dir. Ich fand's irgendwie total, also es gab vor Release des Albums zwei Aussagen, da habe ich so ein bisschen drüber gegrübelt. Zum einen die Aussage von Ollie Sykes, der ja wohl das Album vorab komplett gehört hat und ich sag jetzt nicht im O-Ton, aber quasi umschrieben gesagt hat, ja, das ist krass, wie sehr sie da neue Wege gehen, so ein bisschen Grenzen aufsprengen und ich habe mir gedacht so, also sind wir mal ehrlich, das ist jetzt nichts Neues, was da passiert. Das ist auch noch nicht so krass, also nicht so bahnbrechend, wie er das beschreibt. Das ist noch nicht mal böse gemeint. Ich denke, das kann man vollkommen wertfrei auch sagen, dass da nichts Neues passiert ist. Vielleicht ist es etwas Neues, und das war dann mein Gedanke für jemanden, der in dieser ganzen Gent-Bubble vor ein paar Jahren nicht gesteckt hat. Das könnte ich mir vorstellen, weil immer wieder habe ich so gedacht, Spiritbox, ach guck mal, die Ideen, das, was ich da höre, das haben halt Periphery vor drei Alben gemacht. So.
Ja.
Dementsprechend kann das natürlich für Leute, die da überhaupt nicht drinsteckten damals oder immer noch nicht drinstecken, halt sehr frisch klingen und auch gerade im Vergleich zu dem, was aktuell so ist, ist das cool. Spiritbox präsentieren sich auch relativ progressiv. Also da gibt's jetzt nicht nur Viervierteltakt und geht nach vorne, sondern es passieren doch sehr progressive, sehr jazzige Anteile teilweise bei den Drums oder bei der Gitarre, die man vielleicht nicht so unbedingt kennt. Aber wie gesagt, wenn man in dieser ganzen Gent-Bubble gesteckt hat und gerade so Periphery in den späteren Alben verfolgt hat, gerade so Alpha und Omega, die beiden Alben, ich finde, das kommt dem Ganzen sehr nah, weil man sich von diesem typischen Gente abgelöst hatte und dann atmosphärischer wurde. Und das, diese Atmosphärische ist das, was Spiritbox jetzt im Endeffekt auch machen. Es ist immer mal wieder noch dazwischen, dass da mal so ein Staccato-Riff kommt, aber es ist am Ende des Tages halt eher atmosphärisch, aber dann halt wirklich dahingehend. Und die zweite Aussage war von Courtney selber, die sagte so, ja, die Leute sehen sich nach einer, ja, nicht nach dem Einheitspreis, ein bisschen einer rougheren Produktion, nach einer charakteristischeren Produktion, finde ich jetzt bei Spiritbox, also ich glaube nicht, dass sie das in Bezug auf ihr eigenes Album gesagt hat, aber ich finde es, wenn man das dann doch zueinander stellt, ohne jetzt da ihr jetzt irgendwie in die Hacken treten zu wollen, finde ich, weicht Spiritbox da jetzt auch nicht krass von der Norm ab. Also ich denke, du kannst vom Sound her sagen, das kann sich neben der Architects-Platte, neben Bad Omens, neben Bring Me the Horizon alles hinstellen. Da gibt es sicherlich Alben, die vom Sound alleine schon aufregender sind und viel mehr eine Handschrift von einem anderen Producer einfach tragen. Ne? Und das ist halt das Ding. Also ich denke, meiner Meinung nach, es ist auf jeden Fall ein gutes Album. Mir fehlt so ein bisschen der Breakthrough-Ding. Also ich kann eigentlich den Hype vorher irgendwie nicht jetzt, den finde ich jetzt nicht mehr so gerechtfertigt, aber ich will irgendwie nicht, dass der Hype, der davor war, das Album jetzt irgendwie schlechter erscheinen lässt, als es ist, weil es ist ein wirklich gutes Album, was mir sehr gut gefallen hat. Nur ich weiß halt nicht, ob der Hype, also wo der dann hingegangen ist und was damit passiert ist. Und ey, ganz ehrlich, Singles sind ja auch stark. Also es ist ja mit Perfect, Perfect Soul und mit Soft Spine und No Love, No,
No Loss, No Love.
No Loss, No Love, dankeschön.
Ja.
Sind ja auch super starke Singles, wenn man das mal an sich betrachtet. Aber ja, es fehlt jetzt an so Bangern, die so, wo du jetzt sagen würdest, ich glaube, also ein Holy Roller ist es immer noch nicht so. Und ein Circle With Me ist da halt auch nicht zwischen so wirklich.
Ne? Ja, also ich höre, also das habe ich ja vorhin so ein bisschen angedeutet. Circle With Me ist natürlich ein bisschen mit, oder ein bisschen choriger, aber den würde ich jetzt so ein bisschen neben Perfect Soul irgendwie stellen.
Ja, schon.
Weil er halt auch, also beides haben ja so einen Alternative Metal Touch.
Ja.
Und das meinte ich halt auch. Und ich glaube, es ist auch No Loss, No Love oder Soft Spine, habe ich jetzt gerade nicht ganz im Kopf, die so ähnlich in die Fresse gehen wie Holy Roller, glaube ich. Und das ist also vom Anfang her. Und das hat so ein, also manchmal habe ich das, hatte ich das Gefühl, ah, okay, da ist so diese Formel, die man, also, ne, man.
Ja, genau.
Man kopiert sich, also. Ich würde das nicht so super negativ darstellen, aber es fühlt sich manchmal an, als wenn man so gewisse Sachen ein bisschen nachkopiert hat. So, ich kann es nicht besser ausdrücken gerade, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit. Auf der anderen Seite, das, was sie halt dann trotzdem damit erzeugen, das gefällt mir gut. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das auf der dritten Platte auch so annehmen Valider wollen Punkt. Würde.
Ja.
Wenn du jetzt Eternal Blue gut fandest, dann wirst du hier auf jeden Fall mit Tsunami C auch super dich anfreunden können. Ich habe auch noch eine Review vom Guardian gelesen. Also Spiritbox haben definitiv jetzt auch die ganz großen Medien erreicht. Also nicht nur jetzt, also vorher auch schon, weil sie sehr gut auch Touren ausverkauften und so. Es ist keine, also dieser Hype ist auf jeden Fall auch vollkommen zurecht. Aber auch die haben gesagt, so nah von der Produktion her, es ist teilweise auch sehr, wie sagt man, komprimiert. Also das
komprimiert, ja.
Ich fand es im Auto, vorhin habe ich es halt wirklich nochmal richtig gehört, teilweise ein kleines bisschen anstrengend einfach. So, weil ich den Sound nicht so ausgewogen fand, sondern sehr. Du bist der Soundmann von uns beiden, aber
zerdrückt, es ist zerdrückt so, ne?
Genau.
Ja, ja.
Und ja, das sind so ein paar Sachen, wo ich dann sagen würde, okay, da fand ich jetzt das Architects-Album zum Beispiel, macht mir ein bisschen mehr Spaß im Direktvergleich. Mhm. Beides aber definitiv sehr, sehr gute Alben und dementsprechend, glaube ich, können wir uns gerade so genre-technisch definitiv nicht beschweren.
Absolut nicht,
bei dem, was da so rausgebracht wird. Ich glaube, es gab Zeiten, in denen es dann durchaus auch Sachen gehypt wurden, wo man das nicht so richtig nachempfinden konnte, warum das alle so geil finden. Also das ist halt wirklich Spiritbox und Bad Omens und jetzt Architects und so. Ich glaube, da kann man schon sagen, das ist jetzt nicht schlimm, wenn man sagt, man mag Metalcore. Also da gab es definitiv Phasen, wo man sich vielleicht doch ein bisschen mehr lächerlich gemacht hat
damit. Ja, absolut. Also so desolat ist es auf gar keinen Fall.
Nein.
Und ich denke auch, dass was wir jetzt hier so an Kritik äußern, ist natürlich eine sehr persönliche und subjektive Meinung. Ich denke, auf der Oberfläche beziehungsweise objektiv betrachtet, wie du schon gesagt hast, Leute, die Deep Blue mögen auch jetzt Eternal Blue, sorry, Deep Blue. Deep Blue ist
Parkway.
Eternal Blue mögen werden auch, ich glaube, auch die Blue-Leute werden das auch mögen, deswegen hört rein, aber ja. Werden auch Tsunami Sea halt feiern. Und ey, ganz ehrlich, ich glaube, den Leuten, also ich will unsere Meinung oder das, was wir jetzt sagen, das wird denen auch keinen Abriss tun. Die werden wahrscheinlich es immer noch gut laufen. Die Leute sind hyped auf die Band, wollen die sehen, die Show, die Tour jetzt gerade durch Deutschland muss wohl auch gut verkauft gewesen sein. Also besser ganz viel nicht laufen und mehr, ich gönne ihnen das auch komplett, ne? Also geile Band, deswegen mega. Jetzt geht's wieder zurück zu unseren Vergangenheits-Ich vom Donnerstag. Weiter geht's. So, wir haben letztes Mal eine neue Rubrik eingeführt. Da hatten wir keinen Namen zu. Da haben wir gesagt, wir wussten auf die Schnelle nicht, wie wir es nennen sollen, deswegen haben wir euch gefragt.
Ja.
Und wir haben einen Namen gefunden tatsächlich. Wir nennen es ab sofort New Band on the Block. Was ist da, steckt dahinter? Nur uns mal kurz zu erklären. Wir möchten euch Bands aus Deutschland nahe bringen, die vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, die eher unbekannt sind, kleiner sind, wo einfach jetzt noch ein paar Schritte getan werden müssen, damit sie durchstarten. Wo wir aber denken, das ist auf jeden Fall hörenswert, das solltet ihr auf jeden Fall mitbekommen.
Ja.
Mike, du hattest letztes Mal, wie hieß die Band? Ich habe sie leider gerade wieder vergessen.
Riot But Cute. Ich habe da ja gesagt, ist so eine Band, wo ich direkt checke, ob ich mir ein T-Shirt kaufen kann oder so.
Ja.
Gab's nicht. Ich habe mir aber einfach ein Tape bestellt. Ich habe mir ein Tape bestellt von der aktuellen
EP. Muss ich auch mal machen. Wenn es ein Tape gibt, muss ich
das auf jeden Fall bestellen. Es gibt, glaube ich, insgesamt gab's 20 oder 30 und ich habe irgendwie das drittletzte oder so.
Hast mir nicht Bescheid
gesagt. Nee, habe ich nicht. Ich war aber auch direkt so, ich sag ja, wenn mich so eine Band packt, wenn ich das gut finde, dann
Herr Krause, wenn Sie irgendwo Tapes sehen, das ist jetzt ihre Anweisung, dann müssen Sie mich darüber informieren.
Du hast übrigens, glaube ich, immer noch mein Static Dress Gamer
Spiel. Richtig. Und das weil ich jetzt noch länger ein. Das steht hier hinten irgendwo. Da stehen zwei Stück. Eins davon ist deins. Und wenn du mir jetzt nicht Bescheid gesagt hast, kriegst du da jetzt erstmal deine. Nein, Quatsch. Ich muss dir das mal mitbringen. Das ist richtig. Das steht auch hier
danke,
dann. Bring ich dir mal mit. Aber Riot But Cute war unser letzte New Band on the Block, die aus Dortmund kommen. Ich habe jetzt eine Kölner Hardcore-Band für uns rausgesucht, die tatsächlich, so wie habe ich mir das sagen lassen und auch mitbekommen habe, vor allen Dingen in der sehr aktiven lokalen deutschen Hardcore-Szene richtig die Runde machen. Und zwar ist die Band Spiral aus Köln. Habe ich schon gesagt, Köln, ne? Köln hatte ich schon gesagt. Super klein. Eine EP gerade draußen. Hat mich aber super krass gecatcht. Also ich bin wirklich, ich habe das gerade am Anfang gar nicht so gedacht. Das ist jetzt eine Band irgendwie mit unter 1000 monatlichen Hören, so bei Spotify, so was geht da, was ist das so? Habe ich reingehört in die EP You Are Not In This Alone. Krasses Ding. Vor allem Ding auch so eine geile Mische, die ich irgendwie, ich bin da einfach vielleicht nicht tief genug im Hardcore drinne. Ich würde es jetzt wahrscheinlich sehr nahe Have Heart in die Ecke bringen. Aber es hat auch noch sehr viel diesen 90er Hardcore mit drin. Also es ist schon irgendwie Retro, aber es hat auch ganz viel diesen Melodic Hardcore Vibe, sehr emotionale Texte, sehr teilweise auch, ich finde es sehr positiv auch von den Texten her. Und ey, ganz ehrlich, so eine EP von so einer als erstes Werk rauszuhauen, fand ich krass. Fand ich wirklich krass. Also vom Sound, vom Songwriting, von der Präsentation, von allem, finde ich wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, was hast du mitgenommen von dort?
Kann ich genauso unterschreiben. Also ich find's auch super sweet irgendwie und hab auch direkt, weißt du, ich freue mich, dass wir das jetzt einfach auch eingeführt haben als Rubrik.
Ja, kann ich, ja, finde ich auch. Ich habe echt überlegt, so, weil ich bin ja jetzt dran gewesen, diesmal. Ich so, welche Band nehme ich? Und dann ist mir halt eingefallen, dass diese Band halt immer wieder irgendwie vor meinen Augen auftaucht. Dann halt gesagt, ich höre jetzt auch wirklich noch mal rein mit einem offenen Ohr und viel mehr Aufmerksamkeit als vorher. Und krasses Ding. Also Spiral aus Köln, Hut ab für das, was ihr da als erstes gesagt habt. Die spielen wirklich sehr relativ viele Shows aktuell, kleinere Hardcore-Shows im NRW und deutschlandweit aber auch. Also wenn ihr die Chance habt, die live zu sehen, schaut mal irgendwie in euren Local-Venues mal rum und ihr seht das Spiral mit auf dem Flyer stehen. Ey, gebt euch das. Ist gutes Zeug, gute Musik und natürlich bei Spotify auf jeden Fall reinhören. Vielleicht sogar noch viel besser bei Bandcamp sich die Platte mal kaufen oder sowas.
Ja.
Hilft gerade so einer Mini-Band, so einer kleinen Band wirklich sehr, 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 sehr viel. Spiral, unsere New Band on the Block für dieses Mal. Bevor wir jetzt zu unseren Records kommen, haben wir noch ein paar kleine Nebenthemen. Und zwar vor allem Rock am Ring hat jetzt sein Line-Up finalisiert. Ist jetzt auch komplett ausverkauft, so wie ich es verstanden habe.
Ist komplett ausverkauft, ja. Kommen wir jetzt von kleinen Hardcore-Bands zu Rock am Ring.
Ja, zum kompletten Gegenteil. Und ich glaube auch nicht, dass eingefleischte Spiral-Fans die Zielgruppe von Rock am Ring sind. Aber Rock am Ring hat trotzdem ein sehr gutes Line-Up tatsächlich, obwohl es diese Größe hat. Und spricht dann auch mit diesem Line-Up einfach für sich, dass sie halt jetzt ausverkauft sind im Endeffekt. Wir hatten letztes Jahr schon mal darüber gesprochen, so über die ersten Wellen. Jetzt sind ein paar neue Bands dazugekommen, unter anderem Miles Kennedy, Me First and the Gimme Gimmies, Touché Amore, Casala, sehr schön. Tilo wird's auch freuen. Evil Jared und Krogi. Als offizieller Artist, Krogi.
Shoutout Krogi,
Gratulation, richtig nice. Super Heaven, da habe ich mir sagen lassen, da haben viele nicht mit gerechnet, dass so eine Band da auftritt. Sim, die vielleicht einige von euch auch Anime-Fans vom Attack on Titan Soundtrack kennen und natürlich auch langjährige J-Rock-Band, die sehr, sehr bekannt ist. Und Zetra mit dabei. Ich glaube, Zetra, wenn ich das richtig verstehe, ist auch so eine Synthwave-Band, glaube ich. Ist richtig, oder?
Weiß ich gerade nicht.
Ich guck nach, aber
hab den Namen auf jeden Fall schon mal gehört, bin aber gerade nicht ganz sicher.
Deswegen, Mike, was sagst du? Was hast du dazu zu sagen?
Also, ich darf ich einen kurzen Schritt zurücknehmen? Weil ich habe mir da auch da letzte Tage mal Gedanken zugemacht.
Okay, pass auf, ganz kurz. Zetra ist eine New Wave Band. New Wave, Dark Wave, sowas in die Richtung.
Ja, okay.
Ja.
Macht genau. Sinn.
Jetzt darfst du, bitte.
Ich habe erst, als ich die erste Welle damals gesehen hatte, dachte ich, für 40 Jahre Rock am Ring, interessant, stark, durchweg große Namen. Da waren ja auch so Idols und so schon damit bei. Lorna Shore, glaube ich, und Dead to Remember und so. Bring Me the Horizon. Sie haben in der Summe natürlich jetzt relativ wenig Legacy-Bands, also wirklich so ältere Sachen bei, die wo die Leute halt wirklich sagen, boah, krass hier, ne, Metallica habe ich halt da schon 10-mal gesehen, geil, freue ich mich zum 40. Geburtstag irgendwie wieder drauf. Das findest du halt da jetzt wirklich nicht. Ich finde aber, dass sie insgesamt bei dem Booking echt ein paar gute Picks gemacht haben. Das muss man in Klammern setzen. Das sind Bands, die sowieso auf Tour kommen und bei Veranstaltungen halt auch spielen. So ist jetzt nicht so, dass sie sich das zusammengekauft haben, ne, sondern man nimmt halt das, was halt da ist. Natürlich. Aber trotzdem, du hast House of Protection, die gefühlt jetzt schon größeren Hype haben als Fever, Free jemals hatten.
So schade es ist, aber es ist wirklich so.
Es ist so und ich bin auch gespannt, wie das live sein wird auf größerer Bühne so. Aber, und Amira Elfelkey, haben wir ja vorhin schon gesagt, die spielt auch in den USA jetzt als Support für Bring Me the Horizon und hat wirklich, also gerade in den USA schon, echt krass Zahlen so. Also das ist eine Künstlerin, wenn ihr die noch nicht auf dem Schirm habt, spätestens jetzt mit Architects jetzt vermutlich schon, aber zieht euch das mal rein, gerade wenn ihr irgendwie in diesen ganzen Deftones, Bad Omens, Alternative Metal Songs, Vibe so steckt, Sleep Token natürlich, dann werdet ihr die auch großartig finden. Und ein Kumpel hatte gesagt, das ist irgendwie Billie Eilish auf Metal für ihn. So, weil das halt irgendwie so einen introvertierten Vibe hat. Aber ja, also auf der anderen Seite, du liest dann trotzdem wieder sehr viele Kommentare. Also von wegen, guck dir mal die anderen Lineups an. Mir fehlen da halt irgendwie Band XYZ. Und dann habe ich wirklich, ich habe letzte Tage, weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, den Bob Dylan-Fan, Film gesehen.
Nee, noch nicht gesehen.
Like a Complete Unknown. Und sehr zu empfehlen übrigens.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie krass du in dieser Bob Dylan-Story grundsätzlich drin bist, aber bei ihm, und das war mir in dem Film, ist es dann wirklich auch sehr interessant, so, und ich musste sehr oft schmunzeln. Es gibt immer wieder so Momente, wo Bob Dylan in seinem Leben halt gesagt hat, ich mache jetzt mal was anderes, weil ich habe keinen Bock, immer Blowing in the Wind zu spielen. So, die Leute wollen immer denselben Song hören. Ich finde, das ist halt irgendwie, das langweilt mich und ich möchte mal was Neues probieren. So,
ich kenne ein Video, wo irgendwie von damals, wo Bob Dylan-Fans komplett ausgerastet sind, weil er angefangen hat, eine elektrische Gitarre zu nutzen.
Richtig, weil das ist genau, das ist nämlich genau der Punkt am Ende, der spielt halt auf diesem berühmten Folk-Festival, dann einfach elektrisch so. Und das wollen die halt nicht, weil das letztendlich mit der ganzen Tradition bricht und die Leute flippen halt völlig aus, finden das furchtbar. Und das ist irgendwie, ich musste echt daran denken, dass es immer wieder dieselbe Diskussion auch mit dem Rock am Ring-Lineup ist. Ja. Download-Festival kannst du ja genauso nehmen, jetzt wo sie Sleep Token als Headliner platziert haben.
Ja, natürlich, klar.
Meine Hypothese dazu. Du könntest Muse, Fall Out Boy und Ghost als Headliner setzen bei Rock am Ring, die allesamt eine vermutlich fantastische, komplett krass großartige Rockshow auf die Bühne setzen würden. Die Leute würden trotzdem lieber Slipknot, Metallica und, keine Ahnung, Guns N' Roses sehen wollen, einfach weil sie es kennen und irgendwie schon immer geil fanden. So. Und das finde ich irgendwie traurig, dass man da teilweise nicht alle, aber viele Leute sind da so versteift auf irgendwie, ja, das muss halt irgendwie stumpf ballern und da nicht so richtig wertschätzen können, was es noch für geile Sachen da draußen eigentlich gibt, weil, also du kannst dich nicht hinstellen und dir eine Muse-Show angucken, das irgendwie, also zumindest nicht nicht gut finden. So, das geht mir in meinen Kopf zumindest nicht rein, so. Und deswegen finde ich das so ein bisschen. Okay, du hast halt irgendwie Korn, Rise Against, finde ich jetzt auch nicht so krass als Headliner. Aber so in der Summe sind da schon viele sehr spannende, moderne Sachen drin. Weswegen ich das schon gerechtfertigt finde, dass das Ding ausverkauft ist. Ich bin ein bisschen verwundert. Ich hätte gedacht, dass das dieses Jahr vielleicht ein bisschen floppt aufgrund des Feedbacks. Aber es ist schön, dass sie trotzdem jetzt nicht auf die Nase damit gefallen sind.
Absolut, absolut. Ich würde gerne noch, also dazu noch gesagt, und das ist jetzt natürlich bei einem so großen und so kommerziellen Festival immer schwierig und man könnte mich jetzt auf die Aussage, die ich jetzt tätige, natürlich dann festnageln. Aber ich finde, das Line-Up, ist es ein Line-Up, was mir persönlich schon sehr zusagt. Mhm. Also wirklich, normalerweise habe ich immer was gefunden, weil ich Rock am Ring gefeiert habe. Aber aktuell wüsste ich gar nicht, wo ich überall alles hin, also wie ich das alles unter einen Hut bringen könnte, weil ich alles sehen möchte.
Ja.
Und ich finde, das ist meine persönliche Einschätzung, das ist ein Line-Up für Musikliebhaber. Ja. Das ist weniger Ballermann, das ist weniger auf Masse oder auf breit gestreut, sondern es ist wirklich mehr auf Qualität im Sinne von, dass da sehr viele kleine, sehr gut platzierte Künstler in diesem ganzen Line-Up verteilt sind, die entweder eine sehr gute Fanbase haben oder aber halt musikalisch sehr viel mehr mitbringen als man das so meinen. Also mir fallen da jetzt so Namen ein wie Flashwater zum Beispiel.
Ja.
Sowas zum Beispiel. Oder aber auch du hast dann trotzdem Future Palace, die gerade so am Wendepunkt sind in ihrer nächsten Karriere. Du hast eine Mia Morgan, du hast nochmal Frank Carter, du hast die Nerven, du hast Death Heaven, du hast
Trophy Eyes,
Pain of Truth, du hast Brutalismus 3000, Dead Poets Society. Also alles so Sachen, die vielleicht jetzt nicht krass ziehen oder nicht in der Masse ziehen, wie vielleicht andere Namen, wie eine Machine oder sowas, aber die halt für sich geschlossen als super interessant sind, was ganz Eigenes mitbringen und halt, wenn du Bock auf Musik hast, dir da wirklich eine gute Zeit einfach bescheren, glaube ich.
Ja.
Und das ist, finde ich, für 40 Jahre Rock am Ring, finde ich, das ein sehr schöner Move, den die da gemacht haben, weil sie hätten es halt wirklich einfach wieder verscherbeln können, verramschen können mit großen Namen, die viel ziehen. Heißt ja nicht, dass es scheiße ist, aber ne, ich persönlich finde es schöner, dass es halt, dass sie sich da was getraut haben in der Richtung. Und ich habe da Bock drauf. Ich habe da wirklich, wirklich Bock drauf auf dieses Jahr, mir das zu geben.
Also ich hätte, das habe ich ja auch schon irgendwo an anderer Stelle gesagt, ich hätte mich über zumindest so ein oder zwei Namen gefreut. Ja. Also Billy Idol ist im Juni in Europa und bringt dieses Jahr ein neues Album raus. Hätte ich geil gefunden. Also das wäre halt wirklich so ein Act, den siehst du halt normalerweise nicht so oft. Und das wäre halt eine coole Bühne gewesen. Also ich bin halt Fan so, ich hätte mir den gerne da angeschaut. Und auch Ghost, glaube ich, wäre, also sie sind halt einen Monat vorher in Deutschland, wäre da auch geil gewesen.
Ja,
also das wäre schon fett gewesen. Aber irgendwie scheint der Musikmarkt gerade so funktionieren, dass diese Bands und KünstlerInnen irgendwie dann doch ihre eigenen großen Shows spielen. Dann ist das so. Schauen wir mal, was da nächstes Jahr so geht.
Lass doch, ganz ehrlich, lass doch einfach die Festivals dazu mutieren, dass sie halt viel mehr in diese qualitative Ebene gehen und weniger in die, weil die Riesenbands, die Riesennamen, die wir kennen, machen das sowieso selber, hast du ja gerade gesagt. Ja. Und das wird wahrscheinlich, und wir sehen es auch bei Linkin Park, also da gibt es auch mehr Gründe für haben, aber Linkin Park zum Beispiel spielen auch lieber ihre größeren eigenen Shows, als sich jetzt auf solche Riesenfestivals jetzt in der Gesamtheit zu konzentrieren. Und das ist halt fein, das können ja die machen. Ich finde, das bringt aber dann Möglichkeiten, dort mehr zu scheinen auf solchen großen Festivals mit kleineren Künstlern. Ja, aber cooles Ding, Rock am Ring ausverkauft, keine Tagestickets mehr, komplett zu. Glückwunsch, wenn ihr ein Ticket habt. Schade, wenn nicht. Ich hoffe, ihr bleibt dann über die Streams auf jeden Fall dabei. Und ja, ich denke, wir beide freuen uns extrem auf dieses Jahr. Das kann man schon mal sagen.
Ja, also
da wird auch noch eine Folge kommen zu.
Ja, definitiv. Leute,
ihr kennt uns.
Ein Herz wirklich für kleine Festivals. Ich bin mit diesem Ding aber einfach seit so vielen Jahren irgendwie vertraut und deswegen da schlägt irgendwie auch immer dieses Herz von dem kleinen Mike, der sich diese MTV-Übertragung damals reingetragen hat und so. Und deswegen, ich komme davon nicht weg. Ja, es ist irgendwie riesengroß im Kommerz und so, aber ich lieb's halt trotzdem. Ich gib's halt gerne zu.
Ja, das geht mir genauso und deshalb. Also im Prinzip müssen wir nur 2 Folgen mehr machen, dann sind wir auch nur noch ein Rock am Ring Podcast. Aber da gibt es genug andere, die sicherlich auch super sind. Deswegen, ja, aber unsere Folge kommt auf jeden Fall noch rechtzeitig vor dem Festival, um nochmal einen Deep Dive da reinzumachen in alles, was wir da sehen. Dann, Mike, mach mal noch schnell Tony Hawk's Pro Skater 3-4 Remaster.
Ja.
Ich habe eine Sache zu dem Thema zu sagen. Und zwar, dass die den Doom Slayer aus Doom als Special Edition damit reinpacken, dass du den als Skater haben kannst.
Krass, das wusste ich nicht.
Kommt jetzt in der Deluxe Pre-Order Edition raus. Aber du weißt was zum Soundtrack.
Ja, also ist auch ein kleiner Part hier, ne? Aber Leute, ja. Tony Hawk Soundtrack hat immer irgendwie Einfluss genommen auf uns alle und dementsprechend an der Stelle der Hinweis, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, das wird jetzt wieder aktuell und auf dem dritten waren halt irgendwie Sachen von AFI, von Adolescence, Alien Ant Farm, Richard G. Peppers und der Rollins Band und so drauf, Motorhead, Ace of Spades, habe ich komplett Exhibit. Vergessen.
House of Pain, geil.
Ja, also richtig geiles Ding und beim vierten Teil hast du dann halt AC/DC TNT.
Ja, Klassiker
komplett,
halt. Ne?
Komplett vergessen, aber auch so Goldfinger und Hot Water Music und Flogging Molly und so. Ja. Da gibt es bisher, glaube ich, noch nicht so viele Infos darüber, wer denn als neue Zugänge dabei sein werden, weil es sollen definitiv auch neue Sachen reinkommen. War ja bei dem letzten Remaster ja genauso, vom ersten und zweiten Teil. Da waren ja dann Machine Gun Kelly mit My Bloody Valentine, aber auch Afraid of Heights von Billy Talent unter anderem neu dabei. Und wir haben ja, glaube ich, damals auch schon darüber gesprochen, so mögliche Sachen, die da reinpassen würden, Turnstile oder so zum Beispiel.
Ja, voll.
Mal schauen. Können wir ja dann, wenn es soweit ist, vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, ob wir die Neuzugänge gut finden oder nicht. Ich werd's mir, weil ich bin ja Besitzer einer PlayStation 4 immer noch. Ich bin ja in der Next Gen noch immer nicht angekommen, aber einfach, weil ich auch keine Zeit habe zu spielen. Aber das werde ich mir kaufen, mein Freund.
Das würde sich holen, der alte Gamer. Da wird sich wieder richtig reingesuchtet, der Mann. Ja,
da sehe ich wieder aus wie hier der Grandpa von den Simpsons mit dem Skateboard in der Hand.
Ja, genau. Ganz genau. So stelle ich mir auch dich dann davor.
Kawabunga.
Genau. So, und nach dem ganzen Themen, den ganzen neuen Songs, den ganzen allem, die wir besprochen haben, dem ganzen Rock am Ring, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema und zwar re-releasede, re-recordete, remixed, remaster, Deluxe-Editionen von Alben. Und ich finde, es ist immer schwierig. Es ist ja ganz oft die Aussage so, ja, warum bringst du das denn jetzt noch mal raus? Was soll das? Ich hab das doch schon so und warum soll ich mir das noch mal kaufen? Das habe ich ja alles, kenne ich ja schon.
Ja.
Ja, wir möchten euch da so ein bisschen an die Hand nehmen, wir möchten euch ein bisschen auch abholen, dass ihr nicht da wieder fragenden Gesichtern vor diesem Podcast setzt. Was ist der Unterschied? Also Re-Releases sind tatsächlich, oder Repressings sind, glaube ich, eigentlich ein sehr gang und gäbe Modell für Records. Also bestes Beispiel, die Beatles, die ihre Alben 5000 Mal repressed haben. weil einfach der Stock, den man da einmal produziert hat an Vinyls oder CDs, aufgebraucht ist und man merkt, die Nachfrage ist da. Also produziert man die nochmal nach. Aber ohne groß, also das, diese Represses sind meistens ohne irgendwelche Zusätze. Das sind meistens die normalen Alben, so wie man sie kennt. Dann gibt es die Re-Releases. Die gibt's manchmal mit ein paar Extras, Deluxe-Editionen, B-Seiten, Dinge, die man einfach an Änderungen in Songs, die man vielleicht nicht kennt. Meistens auch schon mal so Deluxe-Editionen, die haben das auch mit drinne oder komplett neue Features oder sowas. Das ist meistens drin. Re-Recorded, Remixed, Remaster. Da haben wir wirklich was gemacht. Das Kleinste, was man da tun kann, ist der Remaster. Da werden noch mal Lautstärken angepasst. Da werden noch mal generell so ein bisschen die die einzelnen Instrumente, einzelnen Parts der Songs noch mal angepackt und geguckt, wie das im Verhältnis zueinander steht. Remixed heißt einfach nur, wir haben die Aufnahmen genommen, noch mal neu gemischt, noch mal neu gemastert und noch mal überarbeitet. Und re-recorded heißt im Endeffekt, wir haben uns die alten Songs genommen und sie komplett noch mal neu aufgenommen. Manchmal mit auch Änderungen drinne, manchmal auch mit einem reinen Nachbauen der Songs, nur in moderner Technik, mit modernen Mitteln, mit modernen Audioproduktion-Themen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, den man da so ziehen kann zwischen den einzelnen Editionen. Da fällt mir gerade spontan tatsächlich die zwei Alben von Silverstein ein, die ja auch re-recorded waren und auch teilweise was geändert worden ist. Ich weiß, dass es gab Songs von dem Album, da haben die einfach den Key geändert. Da sind die von einem Dur zu einem, keine Ahnung, wie man das nennt, also von Minor zu Major Chords gegangen. Also es hat so komplett seltsam geklangen. Ich muss noch mal nachgucken, welche das genau waren. Das war eigentlich ganz cool, weil das den Song in ein ganz anderes Licht gerückt hat tatsächlich.
Ja.
Aber Mike, was sind denn so Beispiele, die dir in den Sinn kommen für so Re-Releases oder Re-Recordings, die dir so im Gedächtnis geblieben sind? Auch gerne mal gut oder schlecht.
Boah, also tatsächlich habe ich da, also die meisten Beispiele, die mir einfallen, sind wirklich so. Also wirklich, es gibt so viele Songs, die ich einfach, also ich, anders. Warum findet man das Original besser? Also oft ist es ja wirklich so, du hast den Song zum ersten Mal gehört und hast dann so eine Verbindung dazu und irgendwie, es brennt sich ja irgendwie, dieser Code brennt sich ja bei dir ein. Und wenn du dann den Song, das ist ja auch wie bei so einem ganz schlechten Cover, wo einfach der Song quasi mehr oder minder nochmal, also auch da neu aufgenommen und nicht viel verändert wurde, und du dich auch fragst, so, welchen Nutzen hat das jetzt gehabt? Ja. Und so habe ich das bei sehr vielen Re-Recordings, wo ich dann wirklich denke, so, warum zum Teufel macht ihr die Songs schlechter? Also für mich eines der prägendsten Beispiele, kein so riesigen großer Name, aber Zebrahead, die haben vor einigen Jahren, 2015 schon, so ein Ding namens The Early Years Revisited gebracht.
Ja.
Wo sie so einige Songs, unter anderem auch so Playmate of the Year so neu angepackt haben, auch vorhin gepaart und sowas. Mit damals mit Matty, mit dem Sänger, der ja mittlerweile ja auch gar nicht mehr dabei ist. Und das
auch komisch.
Ja, also das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Aber die Songs sind, also ich habe das damals gehört, ich dachte, das ist so furchtbar. Also, wer will das hören? Und ich glaube, das kam auch insgesamt echt nicht so gut an bei den Leuten. Mhm. Und da, also die Gründe dafür sind ja vielfältig. Also oft hast du es ja einen Sängerwechsel gehabt und du hast dann irgendwie die Rechte noch, aber du möchtest das gerne irgendwie pressen auf eine Platte, aber du möchtest dann nicht mehr den alten Sänger drauf haben und dann fragt sich, was machen wir denn überhaupt mit dem Material? Wir wollen es halt jetzt nicht in seinen Originalzustand nochmal auf eine Platte packen. Also alles nochmal neu, weil das Ding ist jetzt 10 Jahre alt oder so und dazu machen wir dann jetzt einfach so eine Special Edition. Das Problem, das haben wir nämlich jetzt auch zum Beispiel bei The Amity Affliction gehabt. Die haben ja Let the Ocean Take Me kürzlich in dieser sogenannten Redux-Version rausgebracht. Und wer das Original, so Fans, klar, kenne das Album sowieso. Ich finde, das ist von der Produktion her richtig schlimm. Also das klingt echt nicht so geil in seinem Originalzustand.
Nee, bin ich bei dir, ja.
Und ich hatte dann noch, als ich gehört habe, dass das rauskommt, dachte ich, ah ja, cool. Vielleicht ist das ja die Chance, dass die Songs dann einfach auch wirklich besser klingen. Nee, also ich finde, das klingt jetzt noch schlimmer. Also das ist so, da höre ich mir doch noch das matschige Original an.
Voll.
Das wirklich einzige was mir so direkt positiv in den Sinn gekommen ist, war das Re-Recording von Love Lost in a Hail of Gunfire von Bleeding Through.
Ja, weil aber auch da die alten auch grauenhaft
klingen. Die Originalsongs, die klingen, also das klingt so, als hätte jemand wirklich das noch mit dem Kassettenrekorder aufgenommen.
Ja,
so
ja.
Matschig. Also als wenn das die Demo-Songs gewesen wären, die damals veröffentlicht hätten. Das klingt aber wirklich gut. Also ich finde, das hat nicht so. Also es klingt, als hätte jemand den Filter einfach entfernt. Und ja. Das gefällt mir.
Das ist richtig.
Das hat den Song einfach, also den guten Song, der jetzt gut klingt.
Sehr gut. Ja, bin ich bei dir. Also Love Lust in a Hell of Gunfire Re-Record, generell guter Song und dann nochmal in einem vernünftigen, aktuellen Gewand, finde ich wunderbar. Also hat mir auch gut gefallen. Ich habe gerade mal rausgesucht, wie die beiden Silverstein-Sachen hießen. Das war Redux, war das erste The First 10 Years. Da habe ich gedacht, wow, das ist richtig gut, weil da auch so Songs wie Smashed into Pieces, Smile in Your Sleep, American Dream, My Heroine, aber alles in einem sehr aktuellen Sound. Und ich finde, das ist bei Silverstein anders. Gerade die frühen Sachen sehr, sehr schwierig. Zumindest, also ich fand, die Redux hat einen guten Mittelweg gefunden. Es klang nicht zu überproduziert, aber es hatte schon eine gewisse Modernität. Was halt gerade die frühen Songs halt immer so ein bisschen für mich immer unattraktiv gemacht haben, dass sie halt so klingen, wie sie klingen.
Ja,
und dann haben sie 2020 noch Redux 2 rausgehauen, wo aber dann Songs dabei waren, die so keine 2 Jahre alt waren, wie My Disaster zum Beispiel oder On Major Mountains We Conquer, wo ich dachte so, also die haben dann da den Twist reingebracht, dass sie dann zum Beispiel On Major Mountains We Conquer halt diesen Key Change hatten, aber ansonsten habe ich halt so, warum? Also die Songs sind ja, also die Alben sind ja nicht alt, die ihr da habt. Warum macht ihr das so? Das ist irgendwie so schade. Ich fand das wirklich schade. Es ist so irgendwie vergebene Liebesmühe. Eine Band, die das komplett auf die Spitze treibt und da ganz oft mal so Hit or Miss hat, ist halt August Burns Red. Die haben, also ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile deren Business, deren Band-Business. Die schreiben weniger neue Songs, als dass sie alte Songs nochmal neu aufnehmen.
Ja.
Tatsächlich zuletzt Thrillseeker kam vor ein paar Wochen nochmal als Re-Recording drauf, was sehr gut ist, weil Thrillseeker A mit einem anderen Sänger noch damals war und auch nicht so geil klingt. Aber das da fand ich es wirklich, das macht richtig Spaß, weil das Songwriting auf Thrillseeker extrem gut ist und auch gerade Fans das immer noch sehr mögen und es ein gutes, ich finde, das wenn eine richtige Behandlung des Ganzen auch ist. Absolute Vollkatastrophe fand ich das Remix, den Remix-Version von Constellations, wo ich gerade so, ey, da habt ihr den Schuss nicht gehört? Das klang perfekt, das haben wir ja in unserem Magazin gesagt, das ist mein Metalcore-Album, das klang so, das ist für mich der perfekte Mittelweg, wie Metalcore zu klingen hat.
Ja, ja.
Überproduziert, es ist aber auch nicht zu lasch. Und da habe ich mir dieses Remix 2019 angehört, ich dachte, das klingt so kacke, das ist so blöd, wirklich, also habt ihr euch keinen Gefallen mitgetan. So ein bisschen dazwischen hängt Messengers remixed von denen, weil Messengers immer noch ein gutes Songwriting wie auch Thrillseeker hatte, aber halt nicht so geil geklungen hat. Das war die Platte vor Constellations. Wo man aber dann, also bei manchen Songs funktioniert, bei manchen Songs ist gerade so, das war es irgendwie nicht. Das hätte da auch da einfach sein lassen können. Und sie haben auch noch zig andere Sachen gemacht. Sie haben Leveler auch noch in der 10-Jahres-Anniversary-Edition rausgehauen mit neuen Features und neuen Songs, was auch cool ist. Da war zum Beispiel auch ein Feature von Ryan Kirby von Fit von King dabei. Das macht Spaß, sowas zu hören. Aber ich muss zum Beispiel nicht irgendwie nochmal das gesamte Album nochmal neu mit da diese 3, 4 Bonus-Songs nochmal neu released. Bin ich halt irgendwie überflüssig. So, hat's nicht viel geändert und warum auch? Was wohl sehr zerrissen worden ist tatsächlich, war das In Flames Clayman 2020. Das war so ein Mischmasch aus remasterten Songs von dem ursprünglichen Album Clayman, aber auch 4 re-recordeten Songs von Clayman, unter anderem der Titelsong und auch Only for the Week, die absolut grauenhaft klingen. Also wirklich komplett am Ziel vorbeigeschossen, wo auch alle gesagt haben, so Leute, das war es nicht. Das war es wirklich nicht. Für mich persönlich ein sehr starkes Album tatsächlich ist Born of Osiris, The Eternal Rain, weil das ist eine neue Auflage, ein Re-Recording ihres Debüts, The New Rain ist, was auch entsprechend schlecht klingt, aber halt ein gutes Songwriting vorlegt. Und dann jetzt mit dem, wie ich finde, guter Produktion, also nochmal viel, viel krasser wirkt. Also wirklich, das Born of Osiris Album, The Eternal Rain, hat mich echt abgeholt. Habe ich jetzt auch zuletzt gehört, jetzt nochmal vor der Folge, wie gut das eigentlich gemacht ist. Da gab es, glaube ich, auch einen extra Song, den die vorher nicht released hatten, Empires Erased, der damit dazugekommen ist. Das fand ich, war ein gutes Paket. Das würde ich verstehen, da zu sagen, das machen wir neu, da könnt ihr das nochmal neu kaufen. Und das war im Vergleich auch wirklich ein Upgrade zu dem Ganzen, ne? Genau. Lustiger Fall, was noch vielleicht nicht noch erwähnen müsste, war, ist vielleicht After the Burial mit Rareform. Die haben tatsächlich das Album 2008 rausgebracht mit dem ersten Sänger und dann 2009 nochmal mit dem neuen Sänger. Das war so ein Jahr Unterschied. Da streiten sich die Leute auch bis heute drum, welches Album besser klingt. Also da kannst du, glaube ich, die Fangemeinde fragen, da wird jeder eine andere Aussage zu geben zu diesen Alben.
Hast du, Das fiel mir jetzt gerade so ein. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich genau jetzt in die richtige Richtung greifen könnte. Kann ich, glaube ich, nicht. Egal, oder? Ah, egal. And the Name Was Treason von A Day to Remember wurde später nochmal als Old Record rausgebracht. Ach,
die, ja.
Und Old Record, das ist ja mit diesem Comic-Cover.
Ja.
Ist letztendlich, und das ist halt auch so eine freaky, ich habe das gerade versucht, so ein bisschen nachzulesen, nochmal schnell, eine ganz bescheuerte Geschichte. And the Name Was Treason ist ja das Debütalbum der Band gewesen, 2005. Und die haben das Ding rausgebracht, es war irgendwann ausverkauft und dann waren sie ja bei Victory und da gab's ja sowieso ganz, ganz viel Stress.
Und da gibt's super viel Stress.
Ja, ja.
Victory Records ist immer ein Name für Stress.
Immer Stress. Aber der Besitzer von Victory hatte halt, also der Tony Brummel, meinte so, ja, hier, nehmt das Ding, also 3 Jahre später, 2008, nehmt das Ding nochmal neu auf, dann bringen wir das nochmal raus. Und dann hatten die irgendwie nur so 2 Tage Zeit dafür und haben halt einfach die Vocals so gelassen, wie sie waren, haben einfach nur das Instrumental neu aufgenommen. Und dann halt wurde das ganze Ding halt wieder rausgebracht. Ich glaube, die haben einfach die Song Reihenfolge nur geändert oder so und die Songtitel ein bisschen angepasst oder so. Ja. Aber letztendlich war das mehr oder minder dasselbe Produkt. Auch kompletter Quatsch. Also du hättest halt auch das Originalding irgendwie nehmen können, aber absolut, aus irgendeinem Grund wollte er ja unbedingt, dass das nochmal neu gemacht wird. Ne, so kompletter Schwachsinns-Move eigentlich. Und also irgendwie, es gibt so viele Beispiele, wo man sich fragt, so warum nehmen die Leute sich nicht eigentlich mehr Zeit dafür, einfach neue Songs zu schreiben, anstatt irgendwas Bestehendes wieder aufzukochen, weißt du?
Aber ich finde auch gerade das Thema gerade mit A Day to Remember sehr interessant, weil das glaube ich, haben viele nicht auf dem Schirm. Victory Records ist da ein perfektes Beispiel für. Ganz oft besitzen ja Record-Labels die Rechte an diesen Alben. Also der Künstler selber nicht. Sie treten das im Zuge ihres Vertrages ab, dass das Record-Label diese Nutzungsrechte oder Besitzrechte weiterhalten darf. Und für viele Künstler ist es dann im Nachhinein und später halt eher uncool. Ist blöd manchmal. Ne? Also ich weiß, es gab bei A Day to Remember, es gab bei sehr vielen Victory Record Bands immer wieder das Problem, dass sie nicht an ihre Master, so nennt man die dann, an ihre Master kamen. Zuletzt gab es auch Probleme mit bei Volumes, die auch das gleiche Problem mit ihren beiden Alben Via und das zweite hatten, wo sie auch irgendwie dann eine neue Version davon geschaffen haben, damit sie die Master von denen besitzen können. Bei Taylor Swift ist es tatsächlich genauso. Taylor Swift, das habe ich auch mir durchgelesen, sie hat halt, also man kann jetzt davon halten, was man will, dass sie so viele Versionen ihrer Alben rausbringt. Ich bin Taylor's halt kein Swiftie. Version. Taylor's Version, das ist ja fast schon ein Meme eigentlich.
Ja.
Ich bin kein Swiftie, aber ein ganz essentieller Grund ist, dass sie halt ihre Rechte zurückhaben möchte von diesen, gerade von den früheren Records, die sie rausgebracht hat, wo sie mittlerweile keine Master mehr von, oder zu dem Zeitpunkt keine Master. Da macht es auf jeden Fall Sinn, diese Songs nochmal neu aufzunehmen. Mhm. Und sie dann halt als neue Version quasi zu releasen. Jetzt zuletzt zum Beispiel gab's von Comeback Kid. Die haben ja jetzt auch 20 Jahre für ihr Album Wake the Dead tatsächlich das ganze Jubiläum gefeiert. Und das liegt noch bei Victory Records. Und sie haben halt eine neue Version von dem Titelsong von Wake the Dead auch dann aufgenommen. Und mit dem Andrew, der damals war es ja noch ein anderer Sänger.
Ja.
Und das ist cool und ich verstehe das auch, ne? Also da gibt's schon einen mehr tieferen Sinn dahinter, warum es dann doch mal eine Re-Record gibt. Bei August Burns Red habe ich so mittlerweile das Gefühl, dass das alles ein bisschen Cash Grab ist und ein bisschen mit Nostalgie spielen. Weil man könnte ja auch einfach nur die Alben nochmal re-releasen auf Platte, auf Schallplatte. Gutes Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel mir die Don't Close Your Eyes von Parkway Drive, erste Album, haben die nochmal reissued, also nur auf Vinyl nochmal neu rausgebracht, weil, ey, die ist von 2005 oder doch früher oder so. Die gibt's natürlich, also die wirst du kaum noch irgendwo im normalen Originalzustand finden, außer jetzt diesen Repress, den wir jetzt
bekommen
haben. Dementsprechend habe ich da sofort zugegriffen und habe gesagt, die will ich haben. Was cool ist, ne? Also da sehe ich schon einen Sinn dabei, gerade wenn Alben halt so alt sind und sie nicht mehr auf Vinyl zum Beispiel erhältlich sind oder wenn sie jetzt auf Tape kommen oder sowas, die dich dann auf jeden Fall nochmal zu holen. Habe ich auch mit Creatures von Motionless and White zum Beispiel gemacht. Die hatten dann dieses Album auf Tape rausgebracht und da habe ich gesagt, das kaufe ich mir sofort, weil das gab es bisher nicht auf Tape.
Aber es sind dann dieselben Songs, oder nicht?
Es sind dieselben Songs, nichts verändert. Finde
ich
cool.
Ich meine, das ist ja letztendlich, also gerade auf dem Vinylmarkt ist das ja ein gängiges Ding. Also wie viele Pressungen es halt von diversen Alben gibt, dann halt einfach die irgendwann ändert oder man ändert dann immer mal wieder irgendwie die Farben oder so. Oder ne, es gibt dann irgendwie 1000 Stück von der und dann ist die ausverkauft und die nächste. Ich meine, am Ende des Tages, so verdient man halt Geld als Label und als Band genauso. Also, es ist halt das Produkt, was du verkaufst am Ende. Und ich finde das auch, es ist völlig fein so, weil Menschen wollen das haben, also sollen sie es halt bitte kriegen. Ne? Und auf der anderen Seite manchmal, also Incubus zum Beispiel. Ich bin riesiger Fan von der Morning View Platte. So, da bin ich im Ende April halt auch auf der Jubiläumstour. Mhm. Und die haben das ganze Ding jetzt auch zum, ist das, ja, 20 Jahre ist das Ding jetzt auch alt, halt auch nochmal komplett neu aufgenommen. Und die Stimme von dem Sänger ist halt einfach komplett anders. Also der klingt wirklich, der klingt sehr viel dunkler mittlerweile. Und also ich fand die Stimmfarbe jetzt einfach gar nicht mehr schön. Und die haben das Ding angekündigt und ich habe mir dann einfach das Original gekauft. Das ist gar nicht. Ich dachte so, ja, geil. Nee, also ich find's, also es gefällt mir einfach nicht. Und ich hatte das Original halt nicht, deswegen habe ich mir einfach das Original nochmal bestellt.
Ja.
Und keine Ahnung, es gibt so viele Beispiele, auch hier Paris hat mir jetzt My House mit Courtney von Spiritbox rausgebracht.
Oh, tatsächlich, ey, no joke, ich habe damals Paris direkt mit dem Album quasi kennengelernt, weil das irgendwo mal von Alternative Press geteilt worden ist. Ist ja auch schon 10 Jahre alt jetzt, das Ganze. Und ich habe das Album wirklich geliebt, das ist wirklich sehr verschlungen. Ja. Und ich freue mich richtig darauf, dass die eine neue Version, also nochmal überarbeitet, rausbringt tatsächlich.
Aber auch da habe ich dann irgendwie, ich finde die Stimmfarbe in dem Original schöner.
Ja.
Und deswegen habe ich an der neuen Version da auch nicht so viel Spaß. Okay. Also auch irgendwie das Feature von Courtney und so, das gibt mir irgendwie nicht so. Also gib mir nicht so viel. Also ich habe dann ich habe das gehört und dachte, ja, ich höre lieber das Original.
Tatsächlich, was mir gerade auffällt hier, wenn ihr diese Folge jetzt auf Video guckt, was wir ja jetzt eingeführt haben, seht ihr hier hinter mir das Anniversary-Album von The Black is Beautiful von Letlift tatsächlich. Die habe ich mir bestellt. Aus USA und sie ist heil angekommen. Und ich habe auch noch die Fake History auch noch als Anniversary-Edition mir auch noch geholt. Und das ist aber alles gleich gewesen. Die haben nur das Artwork quasi einmal überarbeitet. Es ist eine neue Vinyl-Version davon. Fand ich vollkommen fein. War es mir wert, weil ich auch vorher keine Schallplatte von denen besaß. Ich habe halt die beiden Alben auf CD hier, aber das war mir in dem Fall halt wichtig.
Und du bist halt riesiger Fan, kann ich
bezeugen. Ich bin halt extremer Fan. Ich bin auch richtig, richtig gehypt wegen der Reunion. Ja. Ihr findet mich auf einer der Bühnen von dieser Band, wenn die auf Tour kommen nach Deutschland. Das sage ich schon mal vorab. Mike, was ich mich jetzt frage, das war in der Recherche ein Punkt, wo ich mir unsicher war. Jetzt haben wir so ein Album wie zum Beispiel Bring Me the Horizon, Suicide Citizen, Deluxe. Was, wenn man den Begriff Deluxe so ein bisschen sich anschaut, eigentlich meistens bedeutet, dass das normale Album ist, vielleicht mit ein paar Songs mehr, mit einer B-Seite mehr, mit vielleicht irgendwelchen Special Editions oder Extra-Songs, die vielleicht in Japan nur released worden sind. Ne? Gibt es ja verschiedene. Aber Suicide Season Deluxe, konträr zu dem Namen und was man damit eigentlich verbindet, ist ja ein komplettes Remix-Album. Würdest du sagen, dass das Ja, ist das irgendwie eine neue Version des Ursprungs? Also ist das ein eigenständiges Album oder ist es eine neue Version, eine Re-Version des Ganzen? Wo würdest du da dein Herz platzieren?
Boah. Weil
wir haben auch Linkin Park mit Reanimation zum Beispiel. Da habe ich mich ja. schwer getan zu sagen, das ist eine Neuauflage. Es ist ja irgendwie eine Auflage, aber irgendwie auch nicht. Es ist was Eigenständiges.
Ja, guter Punkt. Also ich glaube, die Songs sind dann doch so weit verändert, dass es dann irgendwie es ist irgendwie ein neues Produkt quasi. Also das hat ja dann in innerhalb der Songs nur in Ansätzen was mit dem Original zu tun jeweils.
Ja.
Das ist ein Special-Punkt, weil Reanimation ist ja letztendlich, bedient sich ja, glaube ich, auch bei verschiedenen Alben, oder nicht?
Ja, aus Hybrid Theory. Kam das nicht zwischen Hybrid Theory und Meteora raus? Ich meine, ich hätte da gesessen.
Nee, da ist ja, es gab ja auch noch das Jay-Z-Ding, da war wiederum auch noch,
das war das.
Da müsste ich jetzt nochmal, du guckst bestimmt gerade nach.
Ich guck gerade nach, ich sag's dir sofort. Reanimation war nach Hybrid Theory und vor Meteora. Es waren nur Hybrid Theory Songs theoretisch. Ja.
Ach, Wahnsinn, gucke mal.
Aber auch so ein paar extra Sachen, wie zum Beispiel Executioner Style und
My December war aber auch ein Bonustrack eigentlich auf Hybrid Theory, ne?
Ja, genau, korrekt.
Ja. Weiß ich nicht, wie man es nennen würde. Aber das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, das ist so ein Special Fan Interest Produkt.
Special Fan Interest Produkt, oh.
Weil letztendlich, wer hört sich gerne Remixe an? Also, das sind auch wirklich nicht. Das ist also innerhalb der Fanbase auch nur ein Bruchteil an Leuten, die sagen, boah, das finde ich jetzt geil. Also bei Reanimation würde ich sagen, da waren halt ein paar Sachen bei, die auf jeden Fall cool waren. Also Points of Authority in seiner Remix-Version ist ja, glaube ich, auch eine Single gewesen, die auch echt gut ging. Während man jetzt, ich weiß nicht, ob du New Old Songs von Limp Bizkit kennst, das ein ja. komplett furchtbares Remix-Album ist. Das ist wirklich, also ohne Scheiß, ja. Ich habe mir das damals auf CD gekauft. Steht da auch irgendwo oben. Da ist auf jeden Fall auch noch der Sticker drauf, wie viel das im D-Mark gekostet hat. Das hat 16 Songs. Ich guck's hier gerade nach. Das geht eine Stunde 13. Und alleine My Way ist, glaube ich, 6-mal drauf. Es gibt 6 Remixe von My Way. Und ich glaube, insgesamt waren so 3 Sachen oder so, die irgendwie cool waren auf dieser Platte. Das hat niemand die gebraucht.
Super Maxi-Single.
So. Das ist auch nochmal so ein Ding. Maxi-CDs, ne? Ich habe eine Who Let the Dogs Out Maxi-CD. Da gibt's
nein!
Da gibt's das Original und dann gibt's, glaube ich, noch 5 verschiedene Versionen, inklusive dem Christmas Remix, wo der Originalsong ist und darunter sind einfach so Schneeflocken.
Nee, so Schellenringe, so ting, ting, ting.
Ja, oh genau. Gott.
Bei Who Let the Dogs Out.
Und hätt die Acapella. Ich hätte das alles hier vorbereiten können, ne?
Ja, hättest du alles egal. Auf deinen tollen Tisch hinten setzen können. Ja, ja. Alles gesehen. Wahnsinn. Ja, aber auch dann diese Acapella-Version, die muss auch bei den Maxi-Singles dabei sein, damit du mitsingen kannst.
Und das Instrumental.
Und das Instrumental, natürlich. Genau.
Ja, genau. Also, aber das sind ja alles so Sachen, ne? Da würde ich mich, also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Also liebe Leute, haut das gerne mal in die Kommentare. Wie Lynn gerade gesagt hat, neuerdings sind wir jetzt auch bei YouTube. Catcht euch das? Ist das etwas, was euch irgendwie interessiert, was ihr gut findet? Was sind so positive Beispiele und gerne natürlich auch die Negativbeispiele? Und wenn ihr auch noch aus der Generation kommt, die sich Maxi-CDs gekauft hat und diese ganzen unsäglichen Bonus-Tracks einfach um diese Maxi-CD vollzukriegen. Ist da irgendwas bei hängen geblieben, was ihr gut fandet oder nicht? Also ich habe da wirklich sehr wenig in Erinnerung, wo ich sage, boah, das hat mir jetzt wirklich einen Mehrwert gebracht.
Da muss ich gerade mal ganz kurz sorry an meine Schwester sagen, weil ich kann mich daran erinnern, dass sie in ihrer Emo-Phase, die sehr kurz war, richtiger Lafay-Fan war. Und da gab es von Lafay von Heul doch, die hatten wir zu Hause, die Maxi-CD, Junge, mit 4 Songs, da war auch die Acapella-Version mit drauf und irgendwelche Remixes und keine Ahnung, Junge. Das war, keine Ahnung, also das war auch, glaube ich, so ein Geniestreich der Marketing-Menschen zu sagen, komm, hau doch mal eine Maxi-CD raus. Mach doch mal hier die Single, aber mal groß. Mach mal. Ist keine EP, aber viermal draufklatschen irgendwie. Frag doch mal noch irgendeinen anderen DJ, der das mal eben remixen kann. Das funktioniert schon irgendwie.
Dir ist klar, dass wir jetzt in zwei Folgen hintereinander über La Fee gesprochen
haben. Haben wir letztes Mal auch über La Fee
gesprochen? Ja, letztes Mal. Habe ich nicht letztes Mal erzählt, dass ich auf dem Emo-Special.
Doch, hast du. Hast
ne,
du.
La Fee und dann kam The Rasmus.
Ja. Haben wir zweimal La Fee. So, wir hören ab sofort jetzt erstmal mindestens für ein Jahr auf, über La Fee zu sprechen.
Außer sie kommt zu Gast.
Außer sie kommt zu Gast. So. Ja. Ich meine, ich sitze ja in Aachen, vielleicht kriege ich ja auch den Grafen von Unheilig dazu, mal dazu zu kommen.
Boah, nein, du hast Unheiligverbot.
Ich habe Unheiligverbot.
Dieser Podcast hat keinen Unheilig verdient.
Okay, wir haben Unheiligverbot bei kein Geschäft. Okay, eine Frage habe ich aber noch an dich, Mike.
Ja.
Wie stehst du denn zu Best-of-Compilations? Also ich finde, Best-of ist nochmal so ein eigenes Genre für sich, weil die sich ja von vielen Alben immer bedienen.
Mhm.
Findest du das irgendwie, also ich, guck mal kurz vielleicht auch meine Perspektive damit reinzubringen.
Ja.
Ich persönlich finde das, es kommt A, sehr auf den Künstler an. Also zum Beispiel, ich bin mit Limp Bizkit mit der Best-of quasi eingestiegen.
Mit der Greatest Hits mit TZ.
Genau, ja. So wo auch My Way, so, das waren ja nur Hits drauf, das waren ja wirklich nur Banger.
Ja.
Da war mir das relativ egal, aber wenn ich zum Beispiel, habe ich eine Greatest Hits von Coheed and Kiambra hier. Und ich finde das irgendwie blöd bei denen, weil deren Alben immer so in sich geschlossene Themen eigentlich waren. Ja. Und dann reißt du dich da komplett raus mit so einer Compilation, mit so einer Best-of-Compilation. Bist du da ähnlich? Also
Ich besitze tatsächlich auch so ein paar, die ich mir auch vor gar nicht allzu langer Zeit gekauft habe. Du weißt, dass ich zum Beispiel die Bring the Horizon Greatest Hits auf Vinyl gekauft habe, glaube ich, vor 2 Jahren oder so beim Record Store Day.
Immer noch neidisch drauf bin, weil die hätte ich so geil. Da bin ich extra noch zum Plattenladen. Ich so, habt ihr die noch? Könnt ihr die noch irgendwie beordern? Nee, haben wir nicht. Scheiße.
Ja, die habe ich mir geholt. Also ganz ehrlicherweise weiß ich also auch nicht warum, weil letztendlich. Weißt du, also die Songs habe ich ja, es ist mehr wirklich nur aus Sammler Spaß gewesen. Die Offspring habe ich mir da auch gekauft, die Greatest Hits, so genau dasselbe irgendwie. Also Greatest Hits Alben waren damals, gerade als wirklich physische Träger noch wirklich wichtig waren,
ja,
natürlich viel, viel spannender, weil Leute, klar, die in so eine Band halt reintauchen wollten, sagen wir jetzt einfach mal, wir waren jetzt bei dem Biscuit, bei dem Beispiel, du kanntest halt natürlich über MTV und so dann My Way und Rollin' und Take a Look Around und die ganzen Singles, genau, so, die halt rauf und runter liefen. Und dann war das halt einfach auch ein No-Brainer, wenn du Bock hattest irgendwie auf diese Songs, dann hast du ja halt die Greatest Hits geholt, hast alle diese Songs gehabt und musstest jetzt nicht tiefer einsteigen. Also bei denen lohnt es sich ja durchaus auch, da tiefer einzusteigen, aber für Leute, für die das halt einfach die Singles gereicht haben, die waren da halt gut mit bedient. Du bist jetzt natürlich in einem Zeitalter, es gibt Playlisten, so, es gibt mittlerweile auch Complete-Playlisten, also letztendlich einfach eine Playlist einer Band, wo einfach alle Songs, die jemals veröffentlicht wurden, reingeladen wurden.
Ja.
Das ist ja dann, wird dann eine Greatest Hits ad absurdum gesetzt, weil letztendlich ist dann ja alles da drin.
Ja.
Es gibt ja diese, bei Spotify, diese This Is Playlisten. Ja. Das sind ja letztendlich auch Best-of-Playlisten. Ich glaube, letztendlich ist genau das auch die moderne Form davon. Und das, tatsächlich höre ich mir sowas auch regelmäßiger an. Gerade wenn ich einfach sag, boah, ich habe jetzt gerade Bock auf, weiß ich nicht, Oasis. So, ich habe jetzt gerade Bock auf Oasis und dann ziehe ich mir einfach die This Is Oasis rein, so, da sind alle Hits drin, das tut nicht weh, das kann im Hintergrund laufen, während ich das Badezimmer putze, so, all good. Aber ich bin dann doch eher Fan von den kompletten Platten, also von dem ganzen Album, weil da ist ja dann doch auch ein gewisses Konzept hinter gewesen, gewisse Idee, in welcher Reihenfolge, welche Songs. Nicht bei jedem Release, aber
nicht bei allen.
Aber bei den gut gelungenen dann doch, wo es sich dann lohnt, auch das, sag ich mal, den Song in seinem Kontext zu hören.
Ah ja, finde ich gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich denke, dazu sei alles gesagt, erstmal bis hierhin, was wir sagen können. Also ja, auch hier hat sich viel getan. Das lustigerweise macht das Streaming-Zeitalter, schlägt das komplett wild, auch mit genau diesen Themen um sich, dass du halt sagst, physische Träger müssen re-released werden, weil sie vielleicht gar nicht mehr erhältlich sind.
Ja.
In irgendeiner Art und Weise. Aber gleichzeitig die ganzen Best-of-Compilations und sowas ad absurdum oder nicht mehr relevant sind, weil einfach der Streaming-Dienst dir die beste Möglichkeit bietet, sich in eine Band reinzuhören oder hey, reinzukommen.
Mir fällt gerade auch ein, wie viele verflucht dumme, beschissene Teleshopping-Best-of-Platten von The Mamas and Papas, Rolling Stones und Co. Yes. ich da unten stehen habe, die ich halt irgendwo mal umsonst in die Hand gedrückt bekommen habe von irgendwelchen Leuten, die ihre Platten nicht mehr sammeln wollen. Also das ist halt ein richtig verrückter Markt mal gewesen. Das ist halt mittlerweile.
Also ich habe auch hier noch aus, wo du gerade noch bist, mit öffnenden Feier habe ich, glaube ich, hier alleine irgendwie 2 oder 3 Greatest Hits von denen drin stehen, weil die halt so viele Greatest Hits rausgebracht haben. Das war einfach ein Ding damals, ne? Dass du einfach dann gerade vielleicht nur die Hits brauchtest bei den Bands und der Rest dann irgendwann so abgefallen ist.
Ey, Bob Dylan hat 55 Alben veröffentlicht.
Ja, also, musst du immer Greatest Hits haben.
Brauchst so. Du ein paar Greatest Hits, um wirklich, ne?
Absolut, absolut, ja. Das ist, ich denke wirklich ganz, ganz viele Compilations, die haben. Greatest Hits, Best of und keine Ahnung. Ja, Öffnen Fire auch sehr starker Kandidat für diese Best-of-Compilations auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, es ist ein lustiges Thema. Ich denke, wir beide sind immer Fan davon, wenn Bands sich mehr Mühe mit den ganzen Sachen geben, als wenn sie es nicht tun. Lasst gerne mal hören, was ihr dazu sagt. Habt ihr einfach Beispiele für gute dieser Re-Releases, Re-Recordings etc.? Oder habt ihr mal wirklich sehr schlechte Beispiele, die man sich vielleicht auch einfach nur wie so ein Autounfall einfach mal geben sollte, um zu zeigen, dass es vielleicht auch überhaupt nicht geil sein kann? Lasst uns das wissen. Geht in die Kommentare bei Instagram, jetzt neuerdings bei YouTube. Da, wo ihr könnt, schreibt uns. Wird uns sehr interessieren, wie ihr dazu steht, was ihr da für Ideen und für Meinungen zu habt. So, Mike, jetzt machen wir noch unsere Spotify-Liste.
Yes!
Und du darfst gerne loslegen.
Findet ihr bei Spotify unter Kerngeschäft Soundtrack. Und yes. Diese Woche dabei habe ich den Song DC Mini von Boston Männer und Harriet. Ist auf dem letzten Boston Männer-Album okay. Sundiver drauf. Ist irgendwie so eine Platte, die ehrlich gesagt so ein bisschen arg untergegangen ist bei den Leuten, habe ich das Gefühl. Also Boston Männer ja durchaus irgendwie auch eine beliebte Band irgendwie, aber ich habe so das Gefühl, der Hype ist echt, also ja, bei der Platte ist so ein bisschen runtergekracht, ja. Ne? Was schade ist, weil der Song ist halt auch echt so ein Beispiel dafür, wie spannend diese Band eigentlich ist und wie gut sie auch so verschiedene Stile immer wieder anpacken. Und das ist halt so ein Alternative-Rock-Song, der zwischendurch einfach dieses Harriet, ist es Black-Metal-Gekeife? Weiß ich nicht, aber das ist halt irgendwie, ja. das bauen die dann halt ein und das kommt dann irgendwie auch ein bisschen unerwartet, aber richtig geil einfach. Dann habe ich eine britische Band, The Nightmares. Alle, die irgendwie so in diesem Creeper-Kosmos, in diesem Goth-Rock so ein bisschen theatralisch unterwegs sind, die sind da auf jeden Fall gut aufgehoben. Der Song heißt Something in Dark, ist von dem neuen Album Fire in Heaven, ist Valentinstag rausgekommen, also noch gar nicht so lange her. Auch eine Band, die jetzt noch nicht so super bekannt ist, waren, glaube ich, mal Support für Casey auf ihren Reunion-Shows vor 2 Jahren oder wann die waren. Und ist irgendwie auch schönes Ding. So sehr, sehr catchy, sehr, sehr, sehr moody, düster, aber hat so eine gute Hook irgendwie. Und eine Band, wo ich jetzt gespannt bin, ob du die kennst, Calva Louise heißen die.
Boah, das sagt mir irgendwas.
Ja, ist auch super spannender Act. Gar nicht mal so super neu, aber super spannend natürlich.
Aber super spannend.
Mit dem Song Under the Skin. Ist ja. Eine Band, die also irgendwie aus England kommt, aber Wurzeln aus Venezuela, Frankreich und Neuseeland hat. Ist auch ein Trio, glaube ich. Also entsprechend, sagen wir mal, alles zugezogene Menschen. Der Song ist aus 2024 und wenn man es beschreiben will, dann ist es irgendwie Metalcore meets Pop und Klassik. hat eine ganz weirde, also da ist so viel drin und manchmal fühlt es sich an, als wenn du irgendwie zwei Spuren gleichzeitig hörst, nämlich die eine, die die ganze Zeit ballert und die andere, die so Klavierspielzeugs hat. Geil. Aber das ist halt gut. Nicht so Call of Star Boys mäßig so Mathcore, sondern eher so ganz viele Stile so ineinander, aber es fällt nicht auseinander. Es hat einen guten Rahmen, der das zusammenhält. Und vielleicht kann man das ein bisschen New Metal drüber schreiben, vielleicht. Mhm. Aber total spannend, auf jeden Fall mal geben. Ich glaube, das ist auch so eine Band, die je nachdem, wo die mal so einen richtigen Hit setzen, dass die noch mal ein bisschen größer werden könnten.
Cool, klingt super interessant. Ich bin gerade seltsam interessiert an der ganzen Sache, da mal reinzuhören. Das werde ich auf jeden Fall mal tun.
Ja.
Dann mache ich weiter. Ich freue mich sehr, dass diese Band dann wieder zurückgekommen ist, auch wenn es nicht das Lineup, das letzte Lineup ist, mit dem sie aufgetreten ist oder mit dem sie Records released hat. Die Sprache ist von Vanna. Da gibt's eine kleine Geschichte. Vanna bestand zuletzt nur noch aus dem, noch nicht mal Originalsänger. Ich glaube, da war gar keiner mehr original dabei zuletzt, der gegründet hat. Und aus diesem Grund hatte sich dann das Original-Line-Up von damals in der Band Inspirit quasi wiedergefunden, vor ein, zwei Jahren, und haben angefangen, wieder Singles zu releasen. Jetzt ist genau dieses Original-Line-Up, was vorher bei Inspirit unterwegs war, wieder unter dem eigentlichen Namen Vanna unterwegs. Und die haben ihren neuen Song Quiet oder Quiet Place rausgebracht. Finde ich sehr schön. Ich bin langjähriger Vanna-Fan. Ich mag diese Band sehr. Hab irgendwie den Mix zwischen diesen sehr poppigen und sehr hohen und sehr auch melancholischen clean Parts mit dann doch auch diesem sehr aggressiven, nach vorne gehenden, treibenden sehr genossen und freue mich sehr, dass die jetzt in der Konstellation wieder unterwegs sind. Das hat mich sehr gefreut.
Kleiner Fun-Fact dazu. Der ehemalige Vanna-Frontmann Davy hat irgendwann mal die Band Trove gegründet. Ich glaube, ich habe die auch irgendwann mal hier empfohlen mit dem Song Becoming Memories. Ist so ein weird catchiges Melodic Hardcore-Ding gewesen.
Okay.
Das macht der wohl mittlerweile, wobei diese Band auch schon seit 5 Jahren nichts mehr rausgebracht hat. Also
vielleicht wer macht weiß, auch gar nichts, ne? Mehr. Wer weiß, was er tut. Ich wünsche ihm das Beste dabei. Jetzt erstmal Vanna. Da freue ich mich, dass sie wieder da sind. Dann habe ich mich die letzten Wochen, also es ist immer schwierig, Leuten das zu erklären, die da nicht drinstecken in der Mucke. Aber die Rede ist von Black Dahlia Mördern. Und das ist ja eine Band, die schon super lange unterwegs sind. Das ist ja fast schon eigentlich ein eher altehrwürdiger Name, wenn du so möchtest. Und deren Album Nocturnal ist so gut. Also das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ich dachte so, ey, krass. Krass, was das für ein geiles Album eigentlich ist. Und das ist einfach das zweite Album von denen gewesen. Melodic Death Metal aus Amerika. Ist immer so an der Seite des Deathcores mitgeschwappt, aber es waren die Deathcore, das finde ich echt ganz cool. Und ich mag dieses Album, also von vorne bis hinten sind alles Songs, wo ich gedacht habe, so geil, geile Parts, das macht richtig Bock, das hat richtig guten Flow, das sind Songs, die haben ihre Momente, die haben einfach Platz, die können sich entfalten und geiles Album. Und von dem Album möchte ich den Song Death Mask Divine nehmen für unsere Spotify-Playlist. Also wenn ihr nur irgendwas mit diesem etwas schnelleren, härteren Zeug anfangen könnt, ey, dann gebt euch auf jeden Fall noch Nocturnal von Black Dahlia Murder. Sackstarkes Album. Also ich war wirklich geschockt, dass ich das nicht so auf dem Schirm hatte, wie ich es eigentlich haben sollte. Und dann bin ich noch mal über eine EP gestolpert, wo ich dachte, krass, das ist so untergegangen, das haben die Leute gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das war seinerzeit tatsächlich echt voraus. Die Rede ist von Structures, die Band. Zu Beginn eine sehr Marv-chorige Band tatsächlich unterwegs. Hatten dann zwischendurch nochmal ein eher mainstreamigeres Album, nachdem aber auch noch ein paar Liner-Changes waren. Und zuletzt unter dem Namen haben sie die EP Planet of Garbage rausgehauen, meine ich. Es müsste es also. Zumindest heißt der eine Song davon so, Planet of Garbage. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr das hört, und das ist ein Album von, ich glaube, 2018, 2017 oder so, und dann hört euch mal daneben Throne an, da werde ich die Augen machen, weil die waren wirklich dem Ganzen, echt, die waren wirklich dem Ganzen echt ein bisschen was voraus und die haben wirklich tatsächlich nicht so viel Aufmerksamkeit für das Ganze bekommen. Eine wirklich gute EP. Und davon der Song Planet of Garbage kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören. Der halt auf diesen groovigen, New-Metal-esken, aber auch irgendwie, ja, bösen Sound einfach stehen, wie Throne es halt teilweise dann wirklich auch machen. Also kann ich hier mehr finden. Ich habe den jetzt letztens auf einer Party gespielt, gedacht so, warum habe ich ihn nicht schon öfters gespielt? Das ist so ein geiler Song. Die Leute haben das sofort gefeiert, die haben sofort gecheckt, was abgeht und ballert. Also es ist wirklich ein geiler Song, Planet of Garbage von Structures. So, Mike, wir sind durch. Weißt du, dass wir letztes Mal gar kein Schlusswort hatten, ist mir aufgefallen?
Wir haben schon länger,
Schlusswort gemacht. Aber müssen wir vielleicht auch gar nicht.
Nee.
Aber ich bin mal gespannt. Wir würden uns mal wirklich darüber freuen, was ihr auch aktuell jetzt von dieser Folge im Videoformat haltet. Ihr seht das jetzt gerade vielleicht auf YouTube oder eventuell auch bei Spotify, wenn wir das hinbekommen. Das ist jetzt
die Frage. Ja, wir arbeiten gerade an Dingen im Hintergrund. Genau. Vielleicht hat es schon geklappt, aber YouTube wird wohl geklappt haben.
Wird sehr wahrscheinlich sein. Deswegen könnt ihr es da auf jeden Fall im Videoformat gucken. Gebt uns mal ein Feedback dazu. Wie findet ihr das? Dass ihr uns hier in unseren Arbeitszimmern sitzen seht und gestikulieren und wir zeigen jetzt auch irgendwo hin und ihr seht das auch dann in Echtzeit und wir müssen es nicht nur beschreiben. Haut mal raus. Findet ihr das cool? Findet ihr das nicht cool? Was können wir ändern? Was würde euch gefallen? Auch Themenvorschläge, gerne auch Albenvorschläge haben wir ja heute gehabt mit Kiss Engage, fanden wir super. Haut raus. Wir freuen uns über jede Nachricht, die ihr uns quasi über die Socials entgegenwerft.
Aber seid nett. Bitte seid
aber
nett.
Aber seid bitte nett. Wir sind ganz sensible Menschen. Wir können da nicht mit umgehen sonst. So, genau. In diesem Sinne, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal in 2 Wochen zu einer neuen Folge. Das ist die 100. Folge übrigens, die dann kommt.
Oh yeah, das wird die 100. Folge.
Überlegt ihr was Gutes. Ich bin gespannt. Leute, passt auf euch auf. Wir hören uns. Auf Wiedersehen. Ciao.
Tschüss.